Deutschlands Außenpolitik, sagt die Außenministerin, ist wertegeleitet. Das sagen natürlich auch andere Staaten von sich, dass ihre Außenpolitik wertegeleitet ist. Deutschland mit seiner Außenministerin. Jetzt geht's los. Ist da ein bisschen auffällig hyperaktiv. Es steht auch in dem Koalitionsvertrag der Ampelkoalition, dass Deutschland eine wertegeleitete Außenpolitik betreibt. Und darüber will ich heute Abend ein bisschen reden. Erstmal, was soll man sich da vorstellen? Außenpolitik. Kann man ja mal kurz Revue passieren lassen. Es ist nun wirklich die Sphäre der Politik, wo die Staaten ganz unter sich sind. Wo sie überhaupt bloß ihre Sachen miteinander treiben. Wo sie Handelsrechte voneinander verlangen, Investitionsrechte voneinander verlangen, Investitionsschutz, Eigentumsschutz voneinander verlangen. Wo sie noch härtere Fragen angehen, nämlich untereinander darüber zu reden, wie lange es zwischen ihnen eigentlich friedlich bleiben kann. Was sie dafür Bedingungen dafür sehen, dass man einen friedlichen Staatenverkehr miteinander noch weiterführt. Wo sie aber auch über Krieg miteinander Politik betreiben. Diese deutsche Außenministerin ist zum Beispiel ununterbrochen hyperaktiv in der Staatenwelt unterwegs und legt allen Staaten dieser Welt die Frage vor, seid ihr im Krieg zwischen Ukraine und Russland auf unserer Seite? Oder wollt ihr von uns hören, dass ihr Russenfreunde seid? Eine sehr harte Sphäre der Politik. Die Auseinandersetzung von Staatsgewalt zu Staatsgewalt. Und da soll man sich jetzt vorstellen, nach Anleitung von Frau Baerbock, aber der Blinken kann das auch, das betreibt ein deutscher Staat wertegeleitet. Da soll man also an so etwas denken, dass das gar nicht einfach die Staaten machen, diese Außenpolitik, ihr Verhältnis zueinander, sondern dass sie sich da von über ihnen stehenden Werten leiden lassen, denen verpflichtet sind. Und wie das bei Werten so ist, kann man zu denen bekanntlich nur Ja sagen. Und das ist auch der erste Ertrag, den man denken soll, was solche politischen Stellungnahmen wie die der deutschen Bundesregierung von einem verlangen. Dass bei Werte geleitet man doch gar nicht anders kann, als unbedingt Ja zu sagen zu dieser Politik. Wer will schon gegen Werte verstoßen? Das ist auch die erste Bestimmung, diese Leistung für den nationalen Hausgebrauch. Dass sich die Menschen in Deutschland, die nun eigentlich gerade in dieser Sphäre der Politik das Sich-Beharken von Staat zu Staat gar nichts zu melden haben, dass die sich mit dieser Politik zusammenschließen und sagen, wir mit unserer Außenpolitikerin Annalena Baerbock, und da kommt dieses Wir überhaupt zum Tragen, wir machen das wertegeleitet. Da gibt es dann natürlich in einer so geschulten politischen Öffentlichkeit wenn es nicht von den Politikern selber angestoßen wird, kommen die sogar selbst drauf. Auch immer kritische Stimmen zu dieser Parole von der wertegeleiteten Außenpolitik. Da gibt es die, die immer einwenden, kann ich nicht sehen. Macht die das wirklich? Ich glaube, das ist inkonsequent. Die sagen Werte und folgen ja doch bloß ihren Interessen. Das ist die eine Kritik, die es gibt. Die andere Kritik, es ist so mehr aus der Welt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die wirft auf, ja geht in diesem Wertegerede nicht total unter, worum es uns, wieder uns, doch gerade in der Außenpolitik unbedingt gehen müsste, nämlich unsere nationalen Interessen. Dann kommt aber sofort die außenpolitische Klarstellung, nein, die vergessen wir nicht. Wir geben uns immer Mühe, ein wirklich ausgewogenes Verhältnis von Wertegeleitetheit und Interessengeleitetheit für Deutschland zustande zu bringen. Noch so im Rahmen der Vorbemerkung. Es ist eigentlich nie so großartig das Thema, welche Werte da eigentlich die Leitung der deutschen Außenpolitik innehaben soll. Viel wichtiger ist, dass lanciert wird, sie ist überhaupt wertegeleitet. Und jetzt kommen zwei Bestimmungen, die habt ihr bestimmt immer mal mitgekriegt. Das eine heißt, das sind unsere Werte. Das ist dieser Zusammenschluss zwischen der Außenpolitik und dem Volk in so einer nationalen Identität. Wir sind durch unsere Werte geleitet. In etwas eigentümlichem Kontrast zu dem, dass das unsere Werte sind, dass das unsere nationale Identität ausmacht, dass wir in der Weltpolitik so vorgehen, steht dann so ein zweites Attribut, das heißt, diese Werte sind allerdings universell. Womit man schon raushören kann, dass Deutschland beansprucht, gar nicht bloß für seine Werte unterwegs zu sein, sondern für die der ganzen Welt. Ganz ähnlich ist es mit diesem dagegen gesetzten Stichwort, unsere Interessen. Die werden noch weniger konkret aufgezählt, wenn sie ins Feld geführt werden. Da würde der normale Mensch es auch echt schwer haben, dazu unsere Interessen zu sagen. Welcher normale Mensch hat schon Interesse an Lithium aus Bolivien? Welcher normale Mensch hat schon Interessen an der am Doppelbesteuerungsabkommen mit Belgien?
Oder an Gas aus Russland.
An Gas aus Russland. Ja, ja. Wenn es dann ankommt, braucht man es schon. Aber die zwischenstaatliche Beziehung, die da mal aufgebaut war und jetzt zerstört wird, die ist doch nicht etwas, was den normalen Menschen angeht, wo er Aktien drin hat. Also wird auch da damit argumentiert, man soll sich auch mit dieser Richtungsgabe der Außenpolitik kurz schließen, als wäre es die eigene Sache, einfach über dieses Attribut, das sind unsere Interessen, über das Nationale pur, ohne nähere Erläuterung. Die Erläuterung würde wirklich schwer fallen, Und es wird wieder schwerfallen, diesen Zusammenschluss mit dem Staat hinzukriegen. Angesprochen hatte ich schon, dieses unsere wertegeleitete Außenpolitik und unsere Interessen als Vorgabe für unsere Außenpolitik, das wird von denen, die es machen, als Spannungsverhältnis besprochen. Und sie beteuern schwer, dass sie schwer haben, dieses Spannungsverhältnis immer ausgewogen auszutarieren und sagen dann Sätze wie folgende. Robert Habeck nach seiner Reise nach Katar. Würden wir nur noch mit Staaten Handel treiben, die uns hundertprozentig passen, wären wir schnell allein auf der Welt. Ja, Achtung, viele sagen, da sieht man es ja, die kümmern sich gar nicht um Werte. Der sagt was anderes. Der fährt nach Katar, um dort für Deutschland Flüssiggas zu organisieren, damit Deutschland seinen Wirtschaftskrieg gegen Russland durchstehen kann. Das ist die Sache, die er macht. Gehört eben in diese Schönheiten des Stoffs zwischenstaatlicher Verhältnisse, von dem ich gesprochen hatte. Aber der lässt es sich gar nicht nehmen, auch einem solchen Staat gegenüber wie Katar, von dem er dieses Gas haben will, öffentlich zu sagen, naja, ob der uns passt. Wir nehmen uns schon den Vorbehalt gegen diesen Staat raus, dass er zu denen gehört, die uns vielleicht nicht passen. Manchen geht vielleicht noch dieses Theater um die Fußballweltmeisterschaft bei der Stelle durch den Kopf. Das war ja eine richtige große Volkserziehungskampagne, dass uns manchmal Staaten gar nicht passen können. Das steckt drin in diesem wertegeleiteten Außenpolitik. Das steckt da drin, dass sich ein Staat wie Deutschland beim Verkehr mit den anderen Staaten herausnimmt, das Urteil zu sprechen und zu verfolgen, so grundsätzlich passt uns dieser Staat nicht. Und das ist die These, der ich nachgehen will, die ich erläutern will, und zwar durchaus unter Bezugnahme darauf, wie sich das immer vorträgt. Diese wertegeleiteten Urteile über andere Staaten zitieren immer menschliche Opfer. Leute, die Not leiden, die von staatlichen Organen schikaniert werden, die im Gefängnis sitzen und so weiter. Wenn Annalena Baerbock das macht, müssen immer Kinder dabei sein. Also ohne Kinder geht es gar nicht. Und dann ist das Herz erreicht. Und was ich zeigen will, ist, dieses Anklagen von menschlichen Opfern in anderen Staaten dient dann erkennbar gar nicht den Opfern. Da, an der Ecke geht es gar nicht weiter. Was machen wir denn jetzt, dass es denen besser geht? Sondern das wertegeleitete Anklagen von menschlichen Opfern in anderen Staaten dient der Anklage des anderen Staats. Mit dem stimmt was nicht. Der passt uns nicht. Und da muss irgendetwas vorliegen, dass die deutsche Politik sich und ihre Anliegen, wie gesagt, jetzt ist man sehr weit weg von den Opfern, sich und ihre Anliegen durch die Staaten nicht gut bedient sieht, denen sie dann das Urteil anheftet, mit ihnen stimmt was nicht, sie passen uns nicht, sie entsprechen nicht unseren Werten. Dazu will ich ein bisschen was erläutern. Die Behauptung, mit der ich da antrete, ist ja, wo immer diese wertegeleitete Außenpolitik solche Urteile fällt, da wird aus Außenpolitik ein Stückchen Diskreditierung anderer Staaten. Da wird auf menschliche Opfer gezeigt, um folgendes Urteil zu lancieren. Dieser Staat unterlässt korrektes Regieren. Dieses Urteil über Staaten, die halt zu Werke gehen, wie sie es für richtig halten, die würden korrektes Regieren unterlassen, das würde sie kennzeichnen, ist sachlich betrachtet ein ziemlicher logischer Unsinn, aber ein sehr zielstrebiger. Der Unsinn besteht darin, dass wenn man Staaten schon dabei erwischt, dass sie mit ihrer Gesetzesgewalt, mit den dafür zuständigen Durchgriffsbehörden Bürger und Bürgerinnen dieses Staates hart rannimmt, schädigt, in den Knast sperrt und so, und das sind ja immer die Beispiele. Wenn man ihn also bei Gewaltanwendung zitiert, dann muss immer so etwas vorliegen bei dem Staat, dass er einen politischen Zweck mit dieser Gewalt seinen Bürgern gegenüber verfolgt. Dass er also positiv etwas mit seiner Gewalt in seinem Land erzwingen will. Den Gehorsam vor irgendeiner Vorschrift, die er für nötig hält für sein Staatswesen, die er für nützlich hält für seine Gesellschaft. Aber dass die Unterlassung von richtigem Regieren einen solchen Staat leitet, das kann nicht stimmen. Es wäre eben die Frage, sowas macht man, sowas machen wir dauernd, sowas schreiben wir dann in solche Zeitschriften rein. Für welche staatlichen Zielsetzungen setzen diese Gewalthaber eigentlich ihren Gewaltapparat in Bewegung und setzen diese staatlichen Zielsetzungen in ihren Nationen durch? Da ermittelt man die in der Raison dieser Staaten liegende Notwendigkeit ihrer Grobheiten der Bevölkerung gegenüber. Aber eine wertegeleitete Außenpolitikerin, die sagt dazu, das ist die Abwesenheit, das ist die Unterlassung von korrektem Regieren. Die kommen sogar zu dem Urteil, es gäbe ganze Staaten, die hätten gar keinen Zweck im gewaltsamen Umgang mit ihrer Gesellschaft. Die würden sich nur um sich selber drehen, die seien Herrschaft um der Herrschaft willen. Dafür gibt es ein aus dem Griechischen stammendes Wort, das hat im Moment große Konjunktur, Autokratien, Selbstherrschaften, Herrschaft um der Herrschaft willen. Ja, das ist richtig ein Sprachdenkmal, mit dem man in der letzten Zeit immer belästigt wird. Das sind die Verkehrten, die Autokraten. Wir sind ja bekanntlich, ist das schon, demokratisch. Das ist tatsächlich dieses Bild von Staaten, bei denen die Abwesenheit jeder korrekten Zielsetzung der Vorwurf sein soll und die Anwendung von Gewalt um der Gewalt willen zu ihrer Eigenschaft gemacht werden soll. Man merkt, das Zielstrebige, das ist die Charakterisierung von Staaten durch die Abwesenheit der Wertegeleitetheit, die man sich selber zuschreibt. So wird aus dem unsinnigen Urteil, Abwesenheit würde da die Gewalt erzeugen, Abwesenheit von korrekten Zielen, das zielstrebige Urteil, denen fehlt es an der Geleitetheit der Gewaltanwendung, die bei uns das Ziel aller Gewaltanwendung ist. Und damit bin ich schon bei dem Gegenstück. Das Gegenstück von diesem Vorwurf an andere Staaten ist, dass sich hiesige Staaten, ein Staat wie Deutschland, selber zuspricht, er wendet seine politische Gewalt nur für Werte an. Er macht es um des Guten willen. Auch da kommen keine Staatsziele zur Sprache. Da wird nicht gesagt, ja, wir sind hier ein Staat, um den Kapitalismus voranzubringen und Wachstum zu machen. Nein, solche Staaten stellen sich glattweg auf und loben sich dafür, ihre gesamte staatliche Gewaltpotenz und deren Organe ständen im Dienst, das Gute zu tun. Aber da darf man natürlich nie Nein zu sagen. Ne? Zu Werten darf man ja nie Nein sagen. Da kommt dann gerne auch mal ein Stichwort, an das man da denken soll, was das Gute ist. Das sind die Menschenrechte und vor allen Dingen das erste Menschenrecht, die Freiheit. Die gewährt so eine wertegeleitete Demokratie wie Deutschland. Ja, da darf man nie an die Inhalte der Freiheiten denken, die man hierzulande in der Tat vom Staat eingeräumt bekommt. Ja, dieser Staat gewährt jedem Bürger und jeder Bürgerin die Freiheit, für sich selber zu sorgen. Und gefälligst selbst für sich zu sorgen. Das ist die Freiheit zum Geld verdienen. Wie man das macht, ist nämlich auch festgelegt. Ein Auskommen hat man, wenn man Geld verdient. Das ist der elementare Inhalt aller Freiheit in einem Land wie dem hiesigen. Das hat eine kleine Ordnung, denn diese Freiheit, sein Geld zu verdienen, trifft sofort auf eine andere Freiheit. Die ist auch von diesem Staat gewährt. Das ist die Freiheit von Unternehmern, zu kalkulieren, welche Arbeitsplätze sie überhaupt zum Geldverdienen schaffen und diese Arbeitsplätze so zu kalkulieren, dass erstmal ihre Rechnung aufgeht. Jetzt habe ich schon ein Freiheitsverhältnis dem Inhalt nach kurz angesprochen. Die nächste Freiheit, die jeder von uns hat, ist, er darf sich das Geld, das er verdient, glattweg selbst so einteilen, dass, wenn es gut geht, es bis zum Monatsende reicht. Er darf entscheiden, was er sich davon leisten muss und nicht leisten kann. Das ist seine Freiheit, da quatscht ihm keiner rein. Allerdings muss er diese Freiheit in einem Markt treiben, da findet er auch schon gleich wieder ein anderes Freiheitsrecht vor, nämlich das von Kaufleuten, die Preise für alles Nötige so zu kalkulieren, dass bei ihm die Rechnung aufgeht. Man hat die Freiheit, das steht sogar im Grundgesetz drin, seinen Wohnsitz frei zu wählen. Man muss natürlich auch eine Wohnung finden. Und das ist gar nicht so einfach, weil man nämlich wieder auf eine andere Freiheit trifft, auf die eingeräumte Freiheit von Eigentümern an Boden und Wohnungen, bloß die Wohnung überhaupt zum Mieten und zum Verkauf anzubieten, bei dem bei ihnen die Kasse stimmt. Man weiß, dass diese Freiheit für gar nicht so wenige Leute in der Bundesrepublik Deutschland ziemlich übel ausgeht. Würde man also an den Inhalt der Freiheiten denken, würde sich daraus gar nicht ergeben. Habe ich es aber gut gegriffen, in einem Land zu leben, das mir diese Freiheiten gewährt. Sondern da würde man über den alltäglichen Schlamassel, den man damit hat, nachdenken. Die Abstraktion von jedem Inhalt, das ist das, was verlangt wird in dieser Gegenvorstellung zu den Autokratien. Die Abstraktion besteht darin zu sagen, aber allemal, die Freiheit gewährt mir der Staat. Und stell dir mal vor, das würde er nicht machen. Das ist der wertemäßige Zusammenschluss, der da verlangt wird. Und da bin ich bei einer Stelle, wo ich mal sagen muss, Staaten diesen Typs, Demokratien, die ihre Politik als wertegeleitet anerkannt haben wollen, die bedienen sich einer Legitimation ihrer Staatsgewalt und deren Gebrauch, die geht gar nicht grundsätzlicher, die geht gar nicht prinzipieller. Am härtesten ist es in dieser Formel, den deutschen Staat, die demokratischen Staaten gibt es für die Menschenrechte. Da sagen diese Staaten glattweg über sich und wollen das anerkannt bekommen. Sie mit ihrer ganzen Staatsgewalt sind für nichts anderes da, als dem Menschen zu dem zu verhelfen, was er ist. Dass der sich verwirklichen kann, dafür sind sie da. Und jetzt bin ich an der Stelle, dann komme ich wieder in das Fahrwasser zur Außenpolitik hin. Staaten, die sich so rechtfertigen, dafür sind sie da, dass der Mensch Mensch sein kann. Das ist immer ein kleiner Widerspruch, ne? Dass es Staaten mit einem riesen Gewaltapparat braucht, damit der Mensch Mensch sein kann. Übrigens, dem Menschsein kann man gar nicht entkommen, das ist man. Aber allen Ernstes, diese Rechtfertigung legen die sich zurecht, diese Legitimation behaupten sie, und das ist eine Legitimation, in der steckt schon drin, dass diese Staaten ihren Zuständigkeitsbereich, den Zuständigkeit ihrer Bereich ihrer Staatsgewalt gar nicht bloß auf das Heimatvolk erstrecken, sondern das sind Staaten, die in ihrer Selbstlegitimation ja gleich dazu sagen, eigentlich sind sie für die ganze Menschheit zuständig. Eigentlich sind sie dafür da, dass überall auf der Welt Menschen Menschen sein können. Da hat man den Zusammenschluss von den zwei Argumenten. Ich habe gesagt oben, dieses mit der wertegeleiteten oder mit dieser von den Menschenrechten geleiteten Politik sagt anderen Staaten nach, sie hätten gar kein Ziel, sondern sie seien bloß böse Gewalt. Sich selber lobt man als Man ist bloß dafür gewalt, dass die Menschen Menschen sein können. Der Zusammenschluss heißt, in dem, was man selber ist, liegt geradezu der Auftrag zur Übergriffigkeit. Man ist sich dazu verpflichtet, nicht nur bei sich nach dem Rechten zu sehen, sondern in der ganzen Staatenwelt. Diese Annalena Baerbock und ihr Ministerium, die schreiben das auch glattweg so hin. Die schreiben, das Grundgesetz, also das ist die Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland, ne? Das Grundgesetz garantiert nicht nur die Menschenrechte in Deutschland, das ist das Selbstlob, sondern verpflichtet uns auf der ganzen Welt für den Schutz der Würde und der Grundfreiheiten der Menschen einzusetzen. Das ist diese Kombination von Selbstlob und Auftrag zur Übergriffigkeit. Ich habe ja schon gesagt, wo solche wertegeleitete Außenpolitik dann tätig wird. Da zitiert sie immer menschliche Opfer und geht zielstrebig von den menschlichen Opfern weg und macht einen Vorwurf an den Staat. Vielleicht noch ein kleiner Hilfsbeweis an der Stelle, dass es um die Opfer immer bloß als Zitat dafür an den Staat rumzumachen geht. Das kann man eigentlich sehr leicht an ganz vielen Beispielen sich klar machen. Jeden Tag, naja, mittlerweile ist das ein bisschen aus der Mode gekommen, aber wenn von Afghanistan mal die Rede ist, dann ist klar, unser deutsches Urteil über diesen Staat ist, das ist eine islamische Taliban-Diktatur. Auch so was Autokratisches. Dafür werden auch immer gerne Annalena Baerbock wieder zitiert, da verfolgte Grundschullehrerin, verschleierte Mädchen. Daran sehe man es doch. Und dann geht es an der Stelle gar nicht weiter, denn man könnte ja mal auf die Idee kommen, wenn da den Menschen so übel mitgespielt wird, und denen wird übel mitgespielt, möchte ich ganz klar sagen, dann muss man ihnen doch Tür und Tor öffnen, dass sie aus diesem Scheißland abhauen können und zu uns kommen können. Hier ist doch das Menschenrechtsparadies. Von wegen. Die haben gerade eine neue Asylregelung in Europa in der Mache, in der sie das Grenzabschottungsregime auch und gerade gegen die aus Afghanistan verschärfen wollen. Das ist so ein Splitter. Ich könnte noch viele andere sagen, wo man merkt, die menschlichen Opfer werden zitiert, um auf den Staat zu sprechen zu kommen, zu dem man ein neues Verhältnis aufmachen will. Welches Verhältnis eigentlich? In welcher Sphäre der Außenpolitik bewegt man sich eigentlich, wenn von solchen menschenrechtlichen Verurteilungen anderer Staaten außenpolitisch die Rede ist? Das ist eine, also manchmal merkt man das so richtig, ne? Wenn solche Vorwürfe im zwischenstaatlichen Verkehr aufkommen, mancher merkt, dass es da knistert. Denn da ist man ja nicht in der Außenpolitik drin, wo Deutschland sich darüber beschwert, dass es irgendeinen Nutzen in einem anderen Staat nicht günstig eingeräumt bekommt. Wo man sich um bestimmte Gegenstände des zwischenstaatlichen Verkehrs streitet, erpresst und so weiter. Wenn diese wertegeleitete Außenpolitik zu Werke geht und Staaten anlastet, dass bei ihnen menschenrechtskonformes Regieren so recht nicht vorliege, dann ist man in der harten Etage, dass damit der andere Staat als solcher in Frage gestellt wird. Dass überhaupt in Frage gestellt wird, dass der legitimerweise zu Recht über sein Land und seine Leute regiert. Das ist ein Einwand richtig gegen das Heiligtum eines jeden Staates, die Souveränität. Ich finde die nicht heilig, ja? Nicht, dass mich einer missversteht, aber für Staaten ist das so ziemlich das Heiligste, was es gibt, ihre Souveränität. Und in der Etage geht wertegeleitete Außenpolitik zu Werke. Die macht Vorbehalte auf gegen die Anerkennungswürdigkeit anderer Staaten, gegen überhaupt das Recht dieser Staaten, ihr Volk zu regieren, ihr Land zu regieren. Und jetzt bitte nicht vergessen, wer solche Vorwürfe macht. Das bin nicht ich. Wenn ich sage, Afghanistan ist ein Scheißloch, dann wisst ihr, dass ich mich unanständig auszudrücken pflege, und ansonsten interessiert das niemanden. Es ist eben kein unverbindliches moralisches Urteil eines dahergelaufenen Menschen, wenn eine Staatsmacht wie Deutschland das Urteil ausspricht: Wir haben Zweifel, ja, wir haben sogar richtig Einwände dagegen, dass ein Staat wie Afghanistan, ein Staat wie Iran, ein Staat wie Russland, ein Staat wie die Volksrepublik China, dass das menschenrechtsgemäß regierende Staaten sind. Dass das legitime Verhältnisse zwischen Regierung und Volk dort sind. Das ist schon bemerkenswert. Etwas, was ein deutscher Staat zum Beispiel für sich unbedingt beansprucht. In Deutschland ist er und nur er der Souverän. Da beruft er sich auch gerne auf den UNO-Grundsatz, völkerrechtlichen Grundsatz der Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten. Das respektiert er anderen Staaten gegenüber nicht, da macht er richtig einen Einwand. Er erklärt sein höchstes wertegeleitetes Recht, sich in die Herrschaftsverhältnisse des anderen Staates mit dem Einwand einzumischen: Eigentlich seien die nicht legitim. Ich hatte das angefangen mit der Überlegung, auf welcher Ebene bewegt sich eigentlich diese Politik zwischen Staaten. Und dann merkt man, auf der höchsten und brisantesten Ebene, die zwischen Staaten überhaupt angeschlagen werden kann. Denn das ist ja das Inzweifelziehen der Herrschaft des anderen Staates als solche. Deutschland ist, Amerika natürlich auch, ist ein Staat, der nimmt es sich heraus, ein elementares Prinzip des modernen Staatenverkehrs, der Nachkriegsordnung unter den Staaten, mit einem Vorbehalt zu versehen. Dieses elementare Prinzip ist, diese höchsten staatlichen Gewalten sagen einander an, wir respektieren, dass du bei dir die höchste und einzige souveräne staatliche Gewalt ist. Das ist der Grundsatz der Anerkennung im Staatenverkehr. Das ist die moderne Staatenordnung unter Oberaufsicht der Amerikaner nach der Neuordnung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieses Prinzip der Anerkennung des anderen Souveräns, nicht weil Staaten einander schätzen, sondern weil sie was voneinander wollen. Aber weil sie was voneinander wollen, sagen sie, dass du bei dir der Herr bist, das anerkenne ich. So, und jetzt kommen wir mal zur Sache. Ich möchte von dir. Es ist die Anerkennung der anderen Souveränität dafür, dass man mit ihrem Willen und sogar mit ihrem Zutun in diesem anderen Land an das drankommt, was die Nation dort für ihren Erfolg haben will. Das tut Deutschland auch. Der Habeck fährt ja nach Katar. Die Diplomatie ist auch, er verbeugt sich. Das hat ihm dann ja hinterher bei diesen Menschenrechtsfanatikern Kritik eingebracht. Er verbeugt sich da vor diesem Kaftan Haini, diesem obersten Chef. Respektsbezeugung, wie sie in der Diplomatie sich gehört. Warum? Weil er das Gas haben will, mit dem er dann gut abgesichert den Wirtschaftskrieg gegen Russland führen kann. Aber er lässt es sich nicht entgehen, und das ist deutsche Politik, gleichzeitig einen Vorbehalt zu lancieren, ob dieser oberste Scheich da eigentlich korrekterweise menschenrechtskonform bei sich regiert, da hat Deutschland einen Vorbehalt. Das nehmen Sie sich raus. Auf der höchsten Ebene des Staatenverkehrs einen Vorbehalt gegen die Anerkennung der anderen Staaten, mit denen sie Verkehr betreiben, einzulegen. Wenden wir uns mal wieder von dem, was Sie da machen, dem zu, als was sich ein solcher Staat, der so zu Werke geht, selber definiert. Ein Staat, der so mit anderen Staaten umspringt, der nimmt sich etwas raus, was in ihm selber bestenfalls in Arbeitsteilung passieren darf. Der stellt sich anderen Staaten gegenüber zugleich als befugter Ankläger, investigativ und so weiter, als befugter Ankläger auf, als der, der den Richtspruch zu seiner Anklage spricht. Das ist menschenrechtswidrig, das ist nicht korrektes Regieren. Und der sich ganz selbstverständlich auch dazu befugt, drittens auch noch diesen Rechtsspruch zu vollstrecken. Ankläger, Richter, Vollstrecker. Das beansprucht ein Staat, der unter dem Titel wertegeleitete Politik über die Zulässigkeit auswärtiger Herrschaften richtet. Das betone ich mal an der Stelle deswegen, weil man an der Stelle ein Irrtum unter Leuten ausräumen kann, die zur menschenrechtsgeleiteten Außenpolitik sagen, das Lied höre ich wohl, ich höre es auch gern, aber ich glaube es denen nicht da oben. Die sind doch total inkonsequent. Was sie bei Afghanistan kritisieren, lassen Sie in Saudi-Arabien durchgehen. Die Kritik die hat einfach übersehen, über wen sie redet. Die sympathisiert mit so einer Außenpolitik wie der von Baerbock, aber so vom Standpunkt der menschlichen Anteilnahme. Und die übersieht glattweg, dass wenn das als Außenpolitik gemacht wird, das von einem staatlichen Subjekt gemacht wird, dass sich diese Dreifachrolle genehmigt. Ich bin Ankläger, ich bin Richter, ich bin Vollstrecker. In der Frage der Legitimität anderer Herrschaften. Ja, wer das beansprucht, der beansprucht gleich mit, dass er auch die allein entscheidende Instanz ist. Dass er die frei urteilende, souveräne Instanz ist, wo er was für fällig hält. Das ist jetzt eine kleine Widerlegung von diesen Werte geleitet. Von wegen, deutsche Politik lässt sich von irgendetwas, was über ihr steht, in die Entscheidung rein diktieren, wo sie einen Staat inkriminieren will und wo nicht. Das fällt ganz in ihre Kompetenz dieser beanspruchten Rolle, ich bin der Ankläger, ich bin der Richter, ich bin der Vollstrecker. Übrigens auch in der Durchführung fällt es in ihre Kompetenz. Wie hart so ein Vorwurf gegen einen anderen Staat dosiert wird, mit welchen Maßnahmen er verknüpft wird, das fällt alles in das souveräne Entscheidungsrecht der Staatsgewalt, die sich diese Rolle gibt als Recht. Fragt sich natürlich jetzt erst recht, wenn die das entscheiden, haben sie dafür auch ein Kriterium? Und da muss ich nochmal darauf zu sprechen kommen, dass an der Stelle das Vorgehen der wertegeleiteten Außenpolitik den Durchblick ein bisschen schwer macht. Das Vorgehen der wertegeleiteten Außenpolitik ist immer im Namen der Opfer zu Werke zu gehen. Das gehört zu der Ethik, mit der da hantiert wird. Immer wird auf Opfer gezeigt. Um dann zu ihrer Sache zu kommen, nämlich den Staat zu kritisieren und von ihm zu verlangen, er hätte sich dem eigenen Urteil zu beugen. Gehen wir dem mal nach. Ich habe ja schon gesagt, da herrscht die Freiheit des Staates, der sich als Ankläger, Richter und Vollstrecker in einer Instanz aufstellt. Da möchte ich jetzt mal auf etwas anspielen, was durchaus vielen auffällt. Dass das mit den, dass die Opfer nicht das Kriterium sind. Das merken viele. Die sagen nämlich, mein Gott, wieso gerade in Afghanistan? Die gucken auf den Globus, so wie er heutzutage ist, entdecken ein Globus, in dem es überall Elend für ganze Menschenmassen gibt, massenhaft nicht erreichbare Berufsziele, um mal mit was Kleinem anzufangen, aber massenhaft auch richtig Elend und Hunger, die, wo zu diesem Globus dazu gehört, dass Leute dauernd unter die Räder kommen, weil in dem Land Bürgerkrieg ausgeführt wird von Kämpfen um die Macht kämpfenden Parteien, Oder sie kommen gleich unter die Räder eines Krieges. Und wie man so liest, anlässlich der Asylpolitik konnte man das wieder lesen, sind hunderte Millionen auf der Welt unter solchen Zuständen auf diesem wunderbar geordneten Globus als Flüchtende unterwegs. Und erkennbar sind es nicht diese Elendsachen, sondern eine Wahlhandlung der Regierung. Wenn dann die Annalena Baerbock vor das Mikrofon tritt und sagt, vor solchen Gräueln können wir nicht mehr wegsehen. Ja, da fällt vielen auf. Das muss man sich aber schon sehr aussuchen. Da merkt man übrigens schon in der Formulierung, vor solchen Gräueln können wir nicht mehr wegsehen. Da merkt man schon wieder, das ist selbstbezüglich. Das nimmt gar nicht wie so normale Menschen einfach mal mitleidig was zur Kenntnis, sondern es bezieht sich auf sich und sagt, da, bei diesem Gräuel sind wir es uns, so wie wir drauf sind, schuldig, nicht wegzusehen. Und was dann kommt, ist übrigens gar nicht hinsehen, sondern eine Kritik an dem Staat. Und zwar auf dieser höchsten Ebene, mit dem stimmt ganz grundsätzlich was nicht in Sachen Regieren. Da liegt die Frage, wo denn, wonach entscheidet denn deutsche Politik? Wo sie bei einem anderen Staat die Legitimation seines Regierens in Frage stellt? Wo lässt sie diesem ihrem Urteilsspruch vielleicht sogar Konsequenzen folgen? Verschlechtert die Beziehung zu diesem Staat? Macht zum Beispiel Sanktionen gegen das Taliban-Regime oder gegen Syrien? Wo verschlechtert sie sogar gut laufende Beziehungen? Unter Inkaufnahme, dass Geschäfte kaputt gehen. All das gehört nämlich zu dieser Sorte Politik auf der höchsten Ebene der zwischenstaatlichen Auseinandersetzung dazu. Ja, wo ist es so? Das ist immer das Urteil, dass dieser Staat, dass man bei diesem Staat das innere Regieren deswegen in Frage stellt, weil man mit seinem Auftreten als Staat Deutschland gegenüber unzufrieden ist. Weil man an dem eine nicht länger hinzunehmende Eigenmächtigkeit aus der Ordnung rausfallende Sorte von Staat machen nicht länger hinnehmen will. So gesehen ist das Zitieren von Opfern erfüllt den Tatbestand des Zynismus. Die dürfen mit ihrer Elendigkeit die Würze abgeben für die Schärfe des Urteils gegen die andere Herrschaft. Dann merkt man, das ist jetzt ein Punkt, der geht auf die Einleitung zurück. Es ist eben nicht so, dass irgendwelche menschenrechtlichen Vorschriften über dem deutschen oder dem amerikanischen Staat dem diktieren, wann er sich mit einem anderen Staat in diesen Konflikt begibt. Es ist umgekehrt. wo einem Staat wie Deutschland oder Amerika ein anderer Staat wegen seiner Eigenmächtigkeit nicht passt, da spricht er ihm das menschenrechtskonforme Regieren schön dosiert ab. Und das ist insofern ein passendes Argument. Deswegen passendes Argument, weil da ein Staat wie Deutschland einem solchen Staat gegenüber den Übergang macht, nicht mehr dieses oder jenes, diese Handelsmaßnahme, jene Streitigkeit über Doppelbesteuerung und weiß ich was, zur Last legt, sondern mit seiner Eigenmächtigkeit als solcher nicht mehr zurechtkommen will. Da passt genau dieses menschenrechtliche Argumentieren dazu, weil es ja gar nichts anderes zum Inhalt hat, als die Berechtigtheit des Regierens dieses Staates bei sich selber in Frage zu stellen. Mache ich noch einen Fortgang. Ja, da muss ich mich beeilen, jetzt wird auch noch die letzte Minute anwecken. Ja, muss man machen, sonst fallen wir ja gleich hin. Mache ich noch einen Fortgang?
Oder sowieso jetzt gerade unterbrochen.
Ja.
Ich habe noch so einen kleinen Nachklärungsbedarf. Und zwar hast du versucht, oder du hast bestimmt, woran die das denn jetzt letztendlich entscheiden, ja, dass dieser Staat da wegen der Opfer nicht mehr tragbar ist. Und da hast du gesagt, ja, eine zuverlässige Leitlinie wäre sowas wie ein nationales Interesse an deren Außenpolitik oder wie, sagen wir mal, zuvorkommend dieser Staat gegenüber den Ansprüchen Deutschlands auftritt. Jetzt ist ja gerade die Baerbock in den USA. Und also man kann natürlich darauf wetten, dass sie da kein einzelnes Opfer ausbuddelt, was für unrechtmäßiges Regieren spricht. Aber doch nicht deswegen, weil die USA in dem Sinne Deutschland zu Diensten sind. Also die haben in letzter Zeit Deutschland ganz schön viel eingeschenkt. Und zwar nicht nur diesen Inflation Reduction Act, sondern die verkaufen ihr LNG da super teuer und so weiter. Also behandeln sie wie es eben einem Satelliten gebührt, sag ich mal so. Also ist das doch, also ich frage mal ganz direkt, ist da nicht auch ein bisschen Machtopportunismus mit im Spiel und das wird nicht einfach entschieden nach sagen wir mal, die Dienstbarkeit für die nationalen Interessen.
Jetzt muss ich in meiner Antwort mal ein Wort für die Annalena Baerbock einlegen. Die Frau hat in ihrer imperialistischen Überheblichkeit echt Schneid. Wahrscheinlich bist du ja deswegen auf deine Frage gekommen. Jetzt fährt die zu unserem wichtigsten Bündnispartner, mit dem wir gerade im Krieg gegen Russland, also sie hat sich mal so ausgedrückt, ne? Hat sie dann zurückgenommen, gegen Russland führen müssen. Und was macht sie? Sie fährt zu diesem Texaner dahin und sagt, also wie ihr hier mit der Abtreibung umgeht, das finde ich jetzt nicht gerade toll. Und wenn ich mir die vielen toten Kinder angucke, die immer auf amerikanischen Schulhöfen entstehen, also Annalena Baerbock braucht immer tote Kinder, um zu argumentieren, dann muss ich sagen, ich hätte unserem wichtigsten Freund Amerika doch auch nochmal zu sagen, ob das mit seinen Waffengesetzen so in Ordnung geht. Die Frau hat Schneid. Ja. Was ist der wirkliche machtpolitische Inhalt dieser kleinen Affäre? Eigentlich ist das jetzt, glaube ich, doch eine Antwort, die dir in die Karten spielt. Offenbar hat die deutsche Außenpolitik das Bedürfnis, gerade in der jetzigen Situation eines quasi Kriegsbündnisses mit den USA, wo ganz klar ist, wer da ansagt und wer erfüllt, mal zu lancieren, aber einfach uns euch unterordnen, das tun wir doch nicht. Wir sind schon Fleisch von eurem Fleisch. Wir nehmen uns auch sogar euch gegenüber das Amt raus, was wir sowieso in der ganzen Welt uns anmaßen. Schön dosiert. Aber doch, wir gehören zu den Staaten, die sich die Befugnis erteilen und die Befugnis wahrnehmen, bei anderen Staaten nach dem Rechten zu sehen. Das war jetzt ganz freundschaftlich gesagt, Herr Abbott oder wie der Kerl heißt. Aber das wollte ich doch mal zu bedenken geben. Das können wir doch vielleicht anerkannt bekommen von Amerika. Ja, also man merkt, sogar dieser westlichen Obermacht gegenüber besteht Deutschland auf diese Weise auf der beanspruchten Rolle, eine Ordnungsmacht in der Staatenwelt zu sein, die überall nach dem Rechten schaut und Ansagen macht, was nach ihren Entschluss bei anderen angesagt wäre. Das fällt also insofern, es ist schon ein sehr absurder Sonderfall, aber das fällt unter das, wonach du gefragt hast. Wo entscheidet wertegeleitete Außenpolitik sich, wo sich die Nation es schuldig ist, mal Zweifel in die Korrektheit der inneren Regierungsverhältnisse anzumelden. Und da ist es genau dieses eindeutige Unterordnungsverhältnis, das es im Westen derzeit gibt, das offenbar in der deutschen Politik den Bedarf produziert hat. Aber irgendwie muss man schon nochmal sagen, wir ordnen uns nicht einfach Amerika unter, sondern wir sind ein Staat von dem Rang, den Amerika hat. Auch eine Ordnungsmacht, die befugt ist, bei anderen Staaten ganz grundsätzlich nach der Korrektheit des Regierens zu fragen. So würde ich das einschätzen. Ich möchte eigentlich gerade nicht sagen, was deine Alternativantwort war. Opportunismus. Das ist so eine Kritik, die gibt es von diesen Leuten, die sich von diesem Antrag, nehmt unsere Politik bitte schön mal als Menschenrechts- und Werte geleitet, die sich davon fangen lassen. Die dann sagen, okay, jetzt bin ich für dieses Deutschland und seine wertegeleitete Außenpolitik, muss aber überall Inkonsequenzen entdecken. Die haben natürlich immer schon entdeckt, das Faktum lässt sich übrigens gar nicht bestreiten, dass dieselbe Politik, die Todesstrafen im Iran, als Beweis für die Unerträglichkeit der dortigen Regierung zitieren, das in den USA natürlich nicht tun. Ja, dann sagen sie, guckt mal, unsere deutsche Regierung ist eine Flasche, das ist sowieso immer ein ganz schlechter Vorwurf gegen eine Regierung. Man soll einer Regierung bloß nie den Vorwurf machen, sie sei eine Flasche. Die ist opportunistisch, aber es liegt was anderes vor. Was du dort studieren kannst, ist, dass diese angekündigte und wahrgenommene Rolle eines Staates wie Deutschland als Richter über den anderen Staaten zu stehen, die Freiheit einschließt, aus sich selbst die Maßstäbe zu nehmen, wo sie meint, da ist mal was fällig. Und wie gesagt, ich glaube wirklich, diese deutsche Außenpolitik hat diese kleine Fußnote zur Gefolgschaftstreue zu Amerika für fällig gehalten.
Das war ja die Frage nach dem Kriterium, wonach die deutsche Politik entscheidet, welche menschlichen Opfer sie auf der Welt zum Anlass mit dem Staat am Zeug zu finden.
Ja.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass der Ankläger, Richter, Vollstreckerstaat souverän ist in der Entscheidung.
Ja.
Also er kann sich das aussuchen. Er ist auch nicht dran gebunden, wenn ich gestern irgendwo die Todesstrafe kritisiert habe, dann muss ich das nicht morgen bei einem anderen Staat auch machen, sondern das richtet sich danach, wie ich die aktuellen Verhältnisse mit diesem Staat, um den es geht, einschätze und was ich dem gegenüber machen will.
Zu diesem Willen will ich noch was sagen, weil darauf kommt es an. Welchem Staat gegenüber will ich den Übergang machen? Aus dem alltäglichen Streit und Erpressungsgeschäft des zwischenstaatlichen Verkehrs ein Stück weit rauszutreten und mich darüber zu stellen. Und überhaupt die Frage zu stellen, wie sehr kann ich mich mit dieser Herrschaft arrangieren? Wie anerkennungswürdig ist sie noch für mich? Das war, wo ich mal gesagt habe, Deutschland ist ein Staat neben anderen, der sich das Recht einräumt, anderen Staaten gegenüber überhaupt das Prinzip des modernen Staatenverkehrs, die Anerkennung der anderen Souveränität mit Vorbehalten zu versehen. Und dafür sucht man den Grund. Das muss man in jedem Einzelfall dann machen. Aber das ist dann der Grund, dass Deutschland zu dem souveränen Urteil kommt. Bei diesem Staat hat es nicht mehr diesen und jenen und den ganzen Katalog von außenpolitischen Gegensätzen und Streitigkeiten am Wickel. Sondern bei diesem Staat kommt Deutschland zu dem Urteil, zu sagen, mit dem stimmt als solchem etwas nicht mehr. Dem mache ich die Ansage, dass ich die Anerkennungswürdigkeit, die Legitimität seiner Herrschaft als solcher, sagen wir mal, Diplomaten fangen da ja immer klein an, vorbehaltlich sehe. Das ist der Einstieg in sie in Zweifel ziehen. Absprechen. Bestreiten. Ja, das wollte ich sagen. Ja, ich mache noch einen Fortgang. Das ist ja recht so, dass wenn wir zwischendurch mal in eine Diskussion kommen. Kann ich auch noch ein bisschen Wasser trinken.
Ich frage mich, was ist mit den Failed States?
Habe ich nicht verstanden.
Was ist mit den Failed States? Sind die einfach abgeschrieben? Die Staaten, die, sag ich mal, eine abgesetzte gewählt, einen abgesetzten gewählten Präsidenten auf der einen Seite und einen Militärputsch auf der anderen Seite haben, und keine Partei schafft es mit ihrer Gewalt, die Macht in diesem Staat zu übernehmen. Was ist mit diesen Staaten? Da sagt man einfach, interessiert das die Kräfte?
Nein. Das für so einen Staat wie Deutschland gibt es so schnell keinen Landstrich, an dem Deutschland nicht Interesse nimmt. Das ist übrigens ein Fall, bei dem Deutschland sagt, hier stimmt es jetzt aber endgültig nicht mehr. Wenn in der ganzen Sahelzone jetzt dreimal das Militär geputscht hat, interessiert sich Deutschland überhaupt nicht für die Gründe. Damit wird man auch nicht großartig bekannt gemacht. Aber dass das nicht hinnehmbare Verhältnisse sind, damit wird man bekannt gemacht. Und übrigens auch dort mit der Methodik des Wertegeleiten. Man kriegt nicht die Frage vorgelegt, was hat denn dieser Präsident von Niger so für eine Politik gemacht und wie bekömmlich war das eigentlich für die Leute? Und was hat denn dieser neue Militärknochen an Politik vor? Das Argument, dass der nicht unsere Anerkennung kriegt, heißt, der andere war gewählt. Da merkt man, das ist die Methodik des Einwands. Was die unerträglich finden, ist, dass Niger diese ganzen Europäer als Soldaten nicht mehr haben will, sondern aus dem Land rausschmeißt. Mit so einer Regierung kann man nicht, das merkt man ja sofort, die wollen ja unsere Soldaten nicht haben. Aber die Methodik zu sagen, diese Herrschaft ist nicht hinnehmbar, heißt, die haben einen gewählten Präsidenten abgesetzt. Das ist inkorrektes Regieren. Dann kriegt man zwischendurch mal so mitgeteilt, was das für Wahlen waren, was das für so ein Präsident war und so weiter. Das ist dann immer alles sehr lustig. Aber es spielt sowieso keine Rolle für das offizielle Urteil. Diese neue Regierungsmannschaft kriegt nicht die Anerkennung. Und das Argument dafür heißt, sie hat ja eine gewählte Regierung abgesetzt.
Also mir fällt da zu der Legitimation der gewählten Regierung ein. Müsste man nicht eigentlich dazu sagen, dass die gewählte Regierung dann auch von westlicher, also sprich deutscher Seite, als legitime gewählte gelten, gegolten haben muss? Denn es gibt ja auch Regierungen, die gewählt wurden, die Deutschland überhaupt nicht anerkennt.
Das liegt auch nicht am Verfahren. Verstehst du, das Verfahren ist das Argument. Das Urteil ist, mit dieser Regierung nicht. Und das ist das sehr grundsätzliche Urteil. Mit dieser Regierung, da wird nicht gesagt, wollen wir das und das nicht, sondern mit der wollen wir nicht. Das ist, wo ich mal zeigen will, das ist diese Ebene drüber, dass ganz grundsätzlich das Urteil gefällt wird, ob dieser Staat anerkennungswürdig und insofern weiter mit einem geschäftsfähig ist. So, das liegt nicht am Verfahren, sondern das liegt am Urteil. Das Urteil hat in dem Fall Niger zum Grund, dass die wirklich einfach nicht Aufmarschbasis für deutsche Truppen in der Sahelzone weiterbleiben wollen. Aber dass daraus Deutschland den Schluss zieht, also stimmt mit dem ganzen Staat was nicht, mit dem kann man nicht verkehren. Das hat in dem Argument, der hält sich nicht ans korrekte Verfahren. Nicht bloß das vorgeschobene Argument, sondern das auf der Werteebene auch passende Argument, weil es ein Argument ist, das sagt, da stimmt überhaupt die Art und Weise zu regieren nicht. Das ist halt immer die Substanz des Vorwurfs an andere Staaten, der hält sich nicht an die eigentlich universell gültigen Regeln. Die Substanz davon ist, wo der Vorwurf unterwegs ist, macht die Politik, die diesen Vorwurf macht, den Übergang vom Einzelstreit zum Prinzipienstreit, zur Anerkennungsfrage.
Du hast zweimal gesagt, dass das ein Verstoß gegen die Prinzipien der Weltordnung nach 1945 sei, die ja auf der Anerkennung der Souveränitäten beruht. Die hatte auch ihre Prämisse, nur die Lizenz kam von den USA. Mir kommt es so vor, wie wenn Deutschland an der Stelle sagt, ich gehöre auch, das hast du ja auch gesagt, ne, in die Gruppe der Staaten, die sagt, wer darf nicht.
Ja. So war es auch gemeint. Ich wollte eigentlich nicht sagen, das ist ein Verstoß. Weil auch diese scheiß Anerkennungsordnung der Welt ist ja nichts, was über den Staaten steht, sodass sie wie du und ich als kleine Sünder gegen ein über ihnen stehendes Gesetz verstoßen können. Diese Ordnung ist genau das, was die, die in ihr drin sind, gewaltmäßig aufrechterhalten wollen. Und da hast du vollkommen recht. Deswegen habe ich Vorbehalt an der Stelle gesagt. Deutschland nimmt sich raus gegenüber diesem Prinzip des modernen amerikanischen inorganisierten Staatenverkehrs das Recht zu haben, Vorbehalte zu haben. Ja, ja, bei Staaten glattweg zu sagen, der nicht. Wenn man sagt, der nicht, schmeißt man das Anerkennungsprinzip nicht weg, sondern erklärt sich zu der Instanz, die darüber entscheidet, wer darunter fällt und wer nicht. Das ist jetzt so ein Punkt, auf den ich noch hinaus wollte, wegen dieser Universalität der Werte. Wenn solche wertegeleiteten Außenpolitiker, wenn die zu solchen Urteilen schreiten und sie verkünden, am krassesten ist das zurzeit mit Russland, aber bei anderen ist das ganz genauso. Wenn Sie so ein Urteil machen, dort melde ich Zweifel an der Legitimität der Herrschaft an. Und dann auch noch mit dem Argument, Verstoß gegen die universelle Herrschaft der Menschenrechte. Dann muss man raushören, das ist noch ein Schluss in dieser Angelegenheit. So etwas beantragt gar nicht ein neues bilaterales Verhältnis. Also, dass jetzt Deutschland dem Iran die Legitimität abspricht. Das tut Deutschland. Aber wenn ein Staat wie Deutschland so etwas macht, dann beansprucht es gleich mit, dass dieses Unrechtsurteil über diesen Staat von der Staatenwelt geteilt wird. Dafür ist das Argument mit der Universalität der Menschenrechte das genauso verlogene wie passende Argument. Im Namen einer doch für alle Staaten gültigen Ordnung verurteilt Deutschland diesen Staat. Also ist jetzt von allen Staaten verlangt, diesen Richtspruch Deutschlands zu übernehmen. Ich habe ja schon gesagt, wo das derzeit richtig die Leitlinie deutscher Außenpolitik ist, ist der Fall Russland. diese Frau Baerbock reist um die Welt und legt jedem Staat die Frage vor: Teilt ihr unser absolutes Unrechtsurteil über Russland? Oder wollt ihr auch so ein Staat sein, bei dem wir auch Zweifel kriegen müssen, ob ihr eigentlich ein legitimerweise regierender Staat seid? Das macht sie in jedem diplomatischen Format, der Amerikaner übrigens ganz genauso. Ob das bei G7 ist, ist ja einfach, da sind sie ja unter sich, aber G20, bei irgendeinem Besuch in Asien, in Afrika, legt sie den dortigen Regierenden vor: Wie steht es mit eurer Verurteilung des durch nichts zu rechtfertigenden Angriffskriegs Russland? Da merkt man noch einen Fortgang in der Logik dieser Politik. Wer so eine Politik betreibt, dessen Selbstermächtigung schließt ein, dass sein Urteil über andere Staaten gleich Regel in der Staatenwelt zu sein hat. Jetzt merkt man langsam, wohin diese Politik gehört. Dieses zu Werke gehen mit unseren Werten. Das ist das Zu-Werke-Gehen mit den Werten des Westens. Das ist überhaupt die Position dieser Staaten, die sich als der Westen unter amerikanischer Führung definieren. Das sind die Staaten, die beanspruchen unter amerikanischer Führung, aber wie wir in dem kleinen Zwischenspiel entdeckt haben, mit viel Selbstbewusstsein der Geführten, die beanspruchen, sie sind solche Mächte, die über den anderen Staaten als Ordnungsmächten stehen und Urteile über die Zulässigkeit von deren Regentschaft fällen. Das hat eine viel solidere Basis als das, was da als Argument vorgetragen wird. Dieser universale Geltungsanspruch solcher Urteile, der hat seine solide Basis nicht in der Universalität dieser Werte, sondern in der Universalität der Macht dieser Staaten. Das sind eben die Staaten, die die wirtschaftliche Macht des mittlerweile einheitlich kapitalistisch bewirtschafteten Globus bei sich konzentriert haben. Das sind die Staaten, die die politisch-militärische Macht dieses Globus bei sich konzentriert haben. Die machen sich mit solchen Urteilen über eigentlich nicht länger zu duldende falsche 50er in der Staatenwelt, weil sie die Menschenrechte verletzen, nicht lächerlich, sondern kündigen an, dass sie sie vollstrecken. Das ist die Glaubwürdigkeitsbasis der werteorientierten Außenpolitik. Dass jeder raushört, das Unrechtsurteil über einen Staat ist die Ankündigung, ihn als falschen 50er in der Staatenwelt zu behandeln, mit ihm die Beziehungen zu verschlechtern, den Übergang vom normalen Erpressungsgeschäft zum schädigenden Erpressungsgeschäft ihm gegenüber einzuschlagen. Das nennt sich Sanktionen. Bei den Staaten selber liegt Folgendes vor: Konzentrieren die wirtschaftliche und die politische und die militärische Macht bei sich und sind Staaten, die über einen Kapitalismus gebieten, der benutzt die ganze Welt, für den ist die Welt entgrenzte Reichtumsquelle. Der kann mehr Reichtum für sein Wachstum gebrauchen, als bei ihm selber zu Hause wächst. Und dieses Benutzen der Welt, daraus ziehen diese Staaten die Konsequenz, dass sie sie dann aber auch unter Kontrolle haben müssen. Dass sie als Ausnutzer der Welt gleichzeitig die Beaufsichtiger dieser Welt sein müssen. Und so gehen sie zu Werke. Manchmal gibt es in diesen Broschüren von den wertegeleiteten Außenpolitikern sogar mal so fast offenkundige Bemerkungen. Da kann man dann lesen, Staaten, die menschenrechtskonform, demokratisch und rechtsstaatlich sind, sind auch stabil. Das ist interessant. Da wird nämlich doch so ein bisschen offenbart, dass dieses Herantreten an die Staaten macht das gefälligst nach unseren Regeln, mit dem Zweck geschieht, dort Herrschaften vorzufinden, mit denen man einen nützlichen Durchgriff auf die dortigen Regionen auch hat, die ihr Land, die ihr Volk im Griff haben, sodass, wenn man dort etwas benutzen will, man einen zuverlässigen Durchgriff über diesen Staat auf dieses Land und dieses Volk hat. Das ist übrigens die ganze Wahrheit an diesen Staaten immer zu kommen mit, sie müssten nach unseren Verfahrensregeln regieren. Das ist eigentlich die Chiffre für zuverlässig und brauchbar regieren für das, was wir von diesen Landstrichen wollen.
Ich hätte mal eine Nachfrage.
Ja, darf ich noch einen kurzen Schluss, nur den einen Schluss, den ich noch sagen will an dieser Stelle. Dieses Menschen, dieses wertegeleitete Außenpolitik machen, ist also die Methodik des Westens. Das sind nicht bloß die Werte des Westens, sondern das ist tatsächlich der Status des Westens. Das ist der Zusammenschluss dieser Staaten, die ganze Welt von Staaten als Benutzungsobjekt behandeln und deswegen als Beaufsichtigungsobjekt beanspruchen. Jetzt.
Was ist der Geltungsgrund deiner Urteile über die Staaten? Ist der Geltungsgrund ein Wert? Dann gibt es offenbar allgemeine Werte. Ist der Geltungsgrund ein Interesse? Dann ist es aber bloß ein partikulares Urteil, weil dann steht nun mal dein Interesse gegenüber dem Interesse der Staaten, die du da benennst. Oder ist es bloß deine persönliche Meinung, dann ist es bloß ein ganz banales Einzelurteil.
Ich habe an dir offenbar vorbeigeredet. Kann halt passieren.
Nee, ich frage das deswegen so ein bisschen spitzfindig nach, weil bei dir universelle Werte nur als Werte des Westens vorkommen. Und deswegen habe ich nachgefragt, was ist denn der Geltungsgrund deiner Urteile? Weil du hast ja schon ganz schön anklagend über diese Staatenverhältnisse gesprochen.
Also der Geltungsgrund bei den Staaten, von denen ich handle, das wollte ich eigentlich schon gesagt haben, ist die von ihnen als Recht der anderen Staatenwelt gegenüber praktizierte Macht, die sie über die haben. Das ist der wirkliche Geltungsgrund. Die beziehen sich darauf, dass...
Die Frage zieht aus dem Geltungsgrund deiner Urteile. Warum ist es ein Problem, dass Annalena Baerbock das forciert? Warum ist es ein Problem, wenn eigentlich ein anderer Grund dahinter steckt oder eigentlich das nur ein Klingelspiel ist und die eigentlichen Gründe ganz anders sind. Ist ja wurscht, aber du hast ja eine Anklage gemacht, das ist ein Problem. Sonst müssten wir uns das ja nicht anhören. Und nächster Punkt, wir sollen uns nicht einfach nur von deiner Meinung überzeugen lassen, sondern dein Anspruch ist, uns hier etwas zu erzählen, was uns auch aufklärt über die Verhältnisse. Mit diesem bösen Wort Aufklärung. Und das böse Wort Aufklärung trägt immer im Hintergrund drin, der Anspruch, ein universelles Urteil fällen zu können. Weil sonst müssten sich wir uns gar nicht alle überzeugen lassen. Sonst könntest du uns auch eine Schokolade dazugeben und wir sind überzeugt, weil du uns eine Schokolade gegeben hast. Hast du aber nicht, sondern du hast versucht zu argumentieren. Nochmal also, was ist der Geltungsgrund für deine Argumente?
Wie kannst du nun Geltungsgrund getrennt vom Argument festhalten?
Ja, und was? Das ist doch die Frage.
Das Argument lässt du gar nicht gelten. Du willst doch einen Geltungsgrund fürs Argument.
Doch, ich will das Argument ja gelten. Das ist die Frage nach dem Geltungsgrund fürs
Argument. Ja, eben. Also trennst du Argument und Geltungsgrund.
Nein. Das Argument ist doch Argument, wenn dahinter doch ein etwas Allgemeines steht.
So. Da muss doch nichts dahinter stehen, wenn dein Argument richtig ist. Und das merkt man, das kann man nur am Argument selber entscheiden. Wie geht es da auch? Dann du suchst nach einem Geltungsgrund, der sich von diesem Urteil trennt.
Anders gefragt. Warum soll ich mich denn direkt dafür interessieren, was wahr ist und was falsch ist? Denn deine einzige Position, die du hast, und du hast zu Recht zugegeben,
das kann lebensentscheidend sein.
Wenn am Ende der Witz entscheiden soll, nochmal nachgefragt. Du hast gesagt, die haben die Machtposition. Deswegen können sie auch irgendeinen Sermon erzählen im Notfall. Im Endeffekt geht es darum, von mir aus ihre kapitalinduzierte Machtposition zu erhalten. Jetzt hast du gar keine Machtposition. Ja. Macht kannst du uns nicht überzeugen.
Das sehe ich auch selbst. Ja.
Ich würde mich überzeugen.
Das Argument soll ich sehen, genau. Aber warum? Warum? Ja, ist doch auch in Ordnung. Ich bin auf deiner Seite, wenn das Argument zählen soll. Aber warum sollen die Leute sich direkt dafür interessieren, dass das Argument zählt? Ist doch viel besser, sich auf die andere Seite, auf die Seite.
Müssen sie ja gar nicht. Wenn sich alle dafür nicht interessiert, interessiert er sich halt nicht dafür.
Aber hier gibt es eine Meldung. Mhm.
Aber die Frage hast du nicht beantwortet.
Weil sie falsch ist.
Die Frage ist falsch.
Gibt es eine Diskussion, eine Diskussionsleitung? Oder nicht?
Ja, meine.
Wie ist das mit der Tradition hier?
Also ich habe jetzt nicht aufgepasst, wer als Erster dran war, weil ich da hingeguckt habe. Du warst als Erster, okay.
Ja. Also das ist immer den Vortrag erstmal sehr interessant. Besonders weil es so einen Perspektivenwechsel mitbringt. Besonders wenn man sich im Öffentlich-Rechtlichen informiert oder generell einfach nur in Deutschland aufwächst, wächst man mit einer gewissen Perspektive auf. Nämlich eine, die sehr davon geformt ist, dass wir unsere Außenpolitik, ich bin selbst hier aufgewachsen, da kommen meine Eltern gar nicht aus Deutschland, wo man sich rausnimmt, andere Staaten zu sagen, was sie zu tun, was sie zu lassen haben und inwiefern sie die Menschenrechte einhalten. Nun ist die Frage, stimmt durchaus, es gibt so etwas wie universelle Menschenrechte, darauf kann man sich, glaube ich, einigen, aber es gibt sehr wenige Staaten, die sich halt herausnehmen, anderen Staaten zu sagen, wie sie jetzt diese Menschenrechte einzuhalten haben und wie nicht. Dafür gibt es theoretisch internationale Foren, in denen das bestimmt werden sollte, die sind jetzt aber auch leider überaus korrupt mit der Macht. Aber ich finde es trotzdem sehr faszinierend, weil besonders Deutschland und die EU zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel sind dafür, dass sie sich rausnehmen, in der ganzen Welt Chaos anzustiften, wie auch immer sie es möchten. Libyen, Irak, Südafrika zum Beispiel. Deutschland war bis zum Ende bei Apartheid Südafrika mitfinanziell drin. Jetzt vor kurzem haben die Überlebenden der, Zwangslager in Brasilien, ja, unter der Militärdiktatur, wollten von VW eine Entschuldigung hören dafür, dass sie in den 60er, 70er und 80er Jahren ihre Eltern alle eigentlich wie Sklaven für VW gearbeitet haben in Brasilien. Aber darüber hört man nichts in der deutschen Außenpolitik und besonders nicht in den deutschen Nachrichten. Und es wäre durchaus sehr wichtig, wenn man nämlich jetzt in eine Situation reinrutscht, wo die ganze Welt sich gegeneinander aufgespielt wird, bei uns wird gesagt, wir sollen unsere Waffen erheben gegen das böse Russland und böse China, zu lernen, okay, vielleicht sollten wir irgendwie eine wissenschaftliche Methode, diese Staaten zu analysieren, entwickeln und auch erst einmal aus der Perspektive rauskommen, zu sagen, wir sind das große Westen und Deutschland ist irgendwie Vertreter der Menschenrechte in der ganzen Welt, wenn wir das von Taten, also von Worten vielleicht sind, aber von Taten ganz sicher nicht und das auch in der ganzen BRD-Geschichte, das kann man die letzten 70 Jahre eigentlich
belegen. Und zum Beispiel beim Irak haben wir gesagt, wir wollen die Menschenrechte retten und der Irak sei super gefährlich und jetzt haben wir ein Bürgerkriegsland. Wenn wir über Libyen reden, unser Partner in der Außenpolitik und in der Asylpolitik, dann sehen wir auch nur, dass es wieder moderne Sklaverei gibt, seit wir den Putsch unterstützt haben, dass es effektiv eigentlich nur Paramilitärs sind, die wir unterstützen mit dem Geld und das ganze Geld nicht an die Bevölkerung geht. Aber all das wird von unserer Außenpolitik gestützt. Ich zum Beispiel, meine Schwester auch, komme aus der Westsahara. Marokko ist ein stabiles Land in Afrika, aber besetzt aus Versehen unser Heimatland. So ganz aus Versehen. Das war auch von Anfang an unterstützt von Frankreich und von Deutschland. Und was ist sehr, sehr interessant finde, dass es auch nur angesprochen worden sind, die Coups jetzt in Westafrika. Ich habe bei der Tagesschau gesehen, es gab einen Coup in Westafrika. ECOWAS denkt darüber nach, eine militärische Intervention zu machen. Dass die militärische Intervention von Frankreich unterstützt worden ist und dass die ganzen NATO-Staaten gesagt haben, das würden wir tolerieren, falls Nigeria Nachbarländer überfallen würde. Darüber wird nicht geredet, dass diese Staaten ganz klar sagen, dass sie seit effektiv 60 Jahren die Bevölkerung verhungern lassen, weil das ganze Geld nach Frankreich fließt und die ganzen Regierungsmitglieder einfach riesige Willen in Frankreich haben. Darüber wird auch nichts gehört. Und genau deswegen finde ich solche Vorträge sehr gut, weil es einfach mal ein Perspektivenwechsel ist von dem, was man vorher kennt.
Eine ganz kurze Frage, weil ich eigentlich vorlesen kann, weil ich noch nicht ganz nur weil Sie hier sind oder ich bin. Verwenden Sie wertegeleitete Außenpolitik, ironisch oder ernst? Also, ich meine, ich sitze hier und kriege so wupp und ja, ich habe auch einen anderen Vortrag erwartet oder gedacht, aber macht ja nichts. Ja, ironisch oder ernst, wertegeleitete Außenpolitik. Wenn ich den Begriff nur einmal höre, dann ja, in der deutschen Deutschland.
Ich wollte es mir eigentlich nicht so einfach machen, zur wertegeleiteten Außenpolitik zu sagen, das ist doch ein Witz. Okay. Ich wollte sagen, es ist leider viel ernster. Man kann zwar sagen, dass das eine große Unwahrheit ist.
Was die wertegeleitete
Außenpolitik. Ja,
bevor ich diese Diskussion wirklich beitrete, muss ja erstmal wirklich jeder für sich feststellen, Werte. Ja? Geht ja mal erstmal überhaupt um den Begriff Werte. Wir sind hier 100 Menschen oder Personen. Vielleicht hat Herr A. einen höchsten Wert, Herr B. einen zweiten, Herr B. Herr C. einen dritten. Also, ne? Ja, auch. Und da frage ich mich, ich meine, da muss man sich die Köpfe in der Regierung angucken. Also da sehe ich nichts von Werten. Und da frage ich mich, gut, was hat ein heutiger Deutscher? Da muss ja auch erstmal geklärt werden, was ist ein heutiger Deutscher? Ich sage jetzt mal, jeder, der Hass von mir aus hat und hier lebt und seinen Wohnsitz. So, und dann sehe ich meine Werte bei den Kasperern vertreten und da, ja, bin ich großen. Aber ich öffne mich und höre gerne zu. Danke.
Also ich wollte es mir eigentlich nicht so einfach machen, dass ich sage, dass mit der wertegeleitete Teil der deutschen Politik ist doch ein großer Schwindel, ein Witz. Ich wollte was anderes sagen. Ich wollte sagen, das ist zwar eine Unwahrheit, diese Machtsubjekte wie Deutschland lassen es nicht zu, dass über ihnen irgendetwas ihnen vorschreibt, wie sie sich zu entscheiden haben. Das machen Sie. Dann wollte ich ein paar Hinweise machen. Was entscheiden die denn da eigentlich wirklich, wenn sie einem Staat ansagen, an den Werten gemessen, bist du ein Unrechtsstaat? Da entscheiden sie ihr grundsätzliches Verhältnis zu diesem Staat, entziehen dem die Anerkennungswürdigkeit. Das war das eine, wie ich argumentieren wollte. Das ist das, was sie wirklich machen. Ich wollte aber das Komplizierte sagen. Und für dieses machtpolitische Geschäft, das ein ein Gewaltsubjekt wie Deutschland oder die USA einem anderen Staat wirklich die Berechtigtheit des Regierens bei sich in Frage stellt und sogar praktisch bestreitet. Für dieses Geschäft ist die Wertegeleitetheit nicht nur ein verlogenes Argument, sondern fatalerweise glattweg ein passendes Argument.
Ein was?
Ein passendes Argument. Weil es ja glattweg allemal aus diesem Gedanken des Werts, Werte sind verbindlich, mitnimmt, dass das deutsche Urteil über diesen Staat als ein verbindliches von allen anzuerkennen ist. Nicht, weil Deutschland wirklich daran glaubt, dass sie andere Staaten wegen der Menschenrechte an seine Seite stellen und Russland bekämpfen. Da weiß Deutschland ganz genau, das machen andere Staaten deswegen, weil sie von deutscher ökonomischer und politisch-militärischer Macht abhängig sind. Aber diesen Geltungsanspruch vorzutragen, dafür sind solche Werte, die handeln von der Berechtigtheit des Regierens, von dem ist eine Herrschaft denen gemäß, über die sie ausgeübt werden. Dafür ist es ein passendes Argumentationsweg gewesen. Das kündet tatsächlich an. Das ist die Art und Weise, wie heutzutage in der Staatenwelt Staaten einander ankündigen, dass sie aus dem normalen Staatenverkehr einen Übergang in das Übergeordnete machen und in Zweifel ziehen, ob man mit diesem Staat überhaupt so weitermachen kann. Das ist leider dazu ein passendes Argument. Ich wollte eigentlich dagegen argumentieren, dass man auf dieses Argument hereinfällt. Hereinfallen heißt, man zieht sich selber den Schuh an und sagt, so, jetzt mache ich mit Annalena Baerbock mit und begucke die ganze Welt unter dem Gesichtspunkt, sind die eigentlich menschenrechtsgemäß? Das halte ich für einen, das sollte man nicht machen, den Blick sollte man sich nicht anschwatzen lassen. Wenn man die Welt durch diese Brille beguckt, kriegt man nie mehr raus, was auf der wirklich los ist. Dann ist man mit allen möglichen Staaten auf der Welt unzufrieden, weiß über die aber nichts. Wenn ich zu Tschad sage, der Tschad ist nicht menschenrechtsgemäß, weiß ich über dessen innere Zustände, wofür der überhaupt Macht ausübt, warum er sich nicht mehr so gut mit Frankreich arrangieren will, nichts. Das war die andere Seite, gegen die ich agitieren wollte. Ja?
Ja, also ich persönlich bin der Meinung, dass Sie die Rolle Deutschlands absolut überhöhen, ja, also in Bezug auf die globale Realität. Ich meine, das Ganze würde ja auch für Frankreich, für das Vereinigte Königreich, für Italien, für Spanien genauso. Meine persönliche Meinung ist, Deutschland ist in realer Machtstruktur und Grundlage ein Vasallenstaat gegenüber den USA. Also das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich war jetzt etwas überrascht, der Titel von der heutigen Veranstaltung ist ja Deutschland, wertegeleitete Außenpolitik. Das haben Sie ja zigmal benannt, aber da unten, dann steht ja da weiter drunter, Imperialismus mit bestem Gewissen.
Ja, genau.
Den Begriff Imperialismus haben Sie, weil es eine Zwischenfrage gab, ein einziges Mal nebensächlich beantwortet. Aber ansonsten haben Sie über Imperialismus das Wort ja gar nicht in den Mund genommen. Wie es so allgemein in den Qualitätsmedien sowieso bei uns der Fall ist. Jetzt gibt es was Neues. Jetzt wird er wieder benannt, weil es gibt jetzt ja den russischen Imperialismus. Jetzt wird er ja wieder benannt. So, Russland, Sie haben in einem Satz haben Sie die Worte oder Begrifflichkeiten heilig und Souveränität benannt. Ja? Also dass das mit der Souveränität eigentlich eine heilige Sache ist. Ja. Wann war das? Gestern, vorgestern? War ja Kim Jong-un, der Autokrat Kim Jong-un, beim Autokraten Putin und hat ja gesagt, Russland führe einen heiligen Krieg, um seine Souveränität zu gewährleisten und um den Imperialismus zu bekämpfen. Also okay, gut, das hat er gesagt. Die Frage ist, ob das so zutreffend ist und. Könnte man, meine Frage jetzt, könnte man die Sache mit der Macht, mit der Weltmacht, wie auch immer, könnte man das nicht einfach mit dem Begriff strukturelle Gewalt benennen? Die strukturelle Gewalt auf dem Globus bedeutet, dass 20% der Weltbevölkerung, ich weiß nicht, ob die Zahlen jetzt noch ganz genau so stimmen, 80% der Ressourcen konsumieren. Das ist doch absolut ungerecht und führt dazu, dass eben, was weiß ich, 1 Milliarde Menschen hungern und, kein sauberes Trinkwasser und die ganzen Sachen. Das ist doch die strukturelle Gewalt und nach meiner Ansicht bedingt natürlich durch die westliche Wertegemeinschaft, durch den westlichen Imperialismus. Wie ist das Ihrer Meinung nach mit der strukturellen Gewalt?
Fangen wir mit der Antwort an einer anderen Stelle an. Ich mache das nicht so gerne, mit Begriffen um mich zu werfen, die ich nicht erkläre und dann zu erwarten, dass die Leute das abnicken, und so ist das mit dem Begriff Imperialismus. Ich dachte aber, dass ich der Sache nach ganz viel zum Imperialismus, was er wirklich ist, gesagt habe. Am Schluss war ich nämlich dabei zu sagen, wir haben es heutzutage mit einem Staatenverhältnis zu tun. Da haben eine Handvoll von Staaten ihre Reichtum und Machtquellen global entgrenzt. Die benutzen den ganzen Globus als Zusatzreichtum für das Wachstum bei ihnen und die daraus ersprießende politische Macht. Und zweitens geben sich zu diesem Benutzungsverhältnis, das heißt übrigens für die anderen Staaten, lauter Abhängigkeitsverhältnisse, geben sich zu diesem Benutzungsverhältnis der Entgrenzung ihrer Reichtums- und Machtquellen das Recht, das kam bei mir, denke ich, vor, ist übrigens eine Kategorie, die ihr verpennt habt. Das Recht ist nämlich die Art und Weise, wie die ihre Interessen anderen Staaten gegenüber gültig machen. Als Rechtsanspruch, hinter den sie ihre Gewalt stellen. Mal so viel zur Gültigkeit von deren Definition. So, die geben sich das Recht, weil sie doch die ganze Welt benutzen, weil sie doch lauter Staaten anerkennen, um dort ihre Reichtums- und Machtquellen zu entgrenzen, geben sie sich das Recht, diese Staaten als Souveräne über ihr Land zu kontrollieren. Da stellen sie sich über die als Kontroll-, als Ordnungsmacht und beanspruchen, denen Bescheid geben zu dürfen, wie es bei ihnen zuzugehen hat. Und drittens, jetzt komme ich zum guten Gewissen, veredeln sie diese Übergriffigkeit, diese machtpolitische Übergriffigkeit über andere Staaten, glattweg auch noch mit der Behauptung, das würden sie nicht machen, sondern das wären sie den heiligen Menschenrechten gegenüber schuldig. Das ist Imperialismus mit gutem Gewissen oder sogar mit bestem Gewissen. Der beruft sich glattweg bei seiner Übergriffigkeit darauf, dass er so etwas ist, wie bloß der Diener des Guten, dem doch keiner widersprechen kann. So ist meine Reihenfolge, wie ich das erklären wollte. Zweitens, überschätze ich die Rolle Deutschlands. Also, erstmal muss ich sagen, fragen Sie das mal Deutschland. Die jedenfalls, die deutsche Politik vertreten, räumen sich heute diese Rolle in der Staatenwelt ein. Das war nicht immer so. Ne? Am Anfang war Deutschland ja noch Kriegsverbrecher und wenn die damals gesagt haben, wir haben es mit den Menschenrechten. Wenn sie damals gesagt haben, wir haben es mit den Menschenrechten, da hatte das übrigens noch Plattweg den Charakter, wir wollen unser nationales Interessensgewese unter einen höheren Scheffel stellen. Heute ist es anders. Heute ist Menschenrecht in der deutschen Politik ernstlich die Beanspruchung der Rolle, die ich heute erklären wollte. Übernimmt sich Deutschland da nicht? Die Frage höre ich bei Ihnen raus. Erstens fragen Sie sich selber. Zweitens, deutsche Politik weiß das. Deutsche Politik weiß das. Deutsche Politik weiß, dass sie damit eine Rolle in der Staatenwelt spielt, der sie auf sich gestellt nicht gewachsen ist. Aber dafür hat sie doch diesen scheiß freien Westen. Deswegen treffen sie sich doch als G7 und organisieren das kollektive Verurteilen und für gut befinden der Staatenwelt als dieses Machtkollektiv, als diese wunderbare Bündnismacht. Und das beteuert nun Deutschland jeden Tag, dass es seine imperialistischen Unverschämtheiten, jetzt zitiere ich den Kanzler, nie im Alleingang macht, sondern immer im Geleitzug mit Amerika vorne und hinten. Ja, das ist die Tour der wertegeleiteten Außenpolitik Deutschlands. Dafür beanspruchen sie auch richtig die NATO und Amerika. Und das ist ein sehr dialektisches Verhältnis. Einerseits stellen sie sich damit unter die Führung Amerikas. Andererseits beanspruchen sie die Führung Amerikas als die Rückendeckung ihrer Unverschämtheiten anderen Staaten gegenüber. Und auch das, dachte ich, ist heute Abend mal kurz angesprochen gewesen, mit dieser schönen Anekdote, dass diese deutsche Außenpolitikerin, die jetzt dauernd amerikanische NATO-Politik gegenüber Russland trägt, zwischendurch offenbar mal den deutschen Bedarf erledigen muss, klarzustellen, das sei nicht Vasallentum, sondern das sei Imperialismus auf Augenhöhe. Man sei auch so eine Macht wie Amerika.
Der Kissinger würde darüber lachen. Er würde darüber lachen.
Das kann schon sein. Das ist ja auch ein alter, weiser Imperialist. Solange der noch nicht unter der Erde ist, weiß der, wo der Hammer hängt.
Ich wollte mal was zu deinem komischen Begriff von der strukturellen Gewalt sagen. Ich finde den Begriff überhaupt nicht umfassend, ja, so hochgehalten. Und zwar, weil er nicht Ross und nicht Reiter benennt. Wenn man davon redet, dass die Deutschen zum Beispiel im Niger Interessen zu verteidigen haben und deswegen dort sagen, dass sie einen Anspruch darauf haben, dass dort eine Regierung existiert, die ihren Wünschen gemäß ist, dann benennt man Ross und Reiter, dann benennt man ein Interesse, das ein Staat wie Deutschland gegenüber diesem anderen Staat beansprucht, man benennt die Rolle, die er gegenüber diesem Staat beansprucht, und man deutet die Gründe dafür an. Und dann hast du doch einen wirklichen Staatengegensatz vor dir. Und wenn du so ein Wort benutzt wie strukturelle Gewalt, da kommt ja gar kein Subjekt mehr vor. Das ist ja, da verschwindet ja, da kommt kein Zweck vor. Da kommt keine Zwecke vor, die sich feindlich gegenüberstehen. Das verschwindet in den Brei einer Struktur. Also ich finde den Begriff.
Ja, und in diese Struktur kann man dann auch schräge Sachen reinpressen. dass da jetzt 80% der, was hast du gesagt, da
20% konsumieren, 80%
mehr fressen und dass die anderen 20% deswegen nichts haben, weil diese 80% so viel fressen.
Nein.
Ja, also die 80%, nee, 80% haben wenigstens. Also die 20%, die essen, die das essen. So, das ist zwar auch eine Struktur, aber eine völlig verkehrte. Weil daran liegt das nicht, dass diese 80% nichts zu essen haben.
Nein, das ist vor allen Dingen nicht die Wahrheit. Das fällt genau als weitere Durchführung unter Ihren Einwand.
Ja, ist nämlich so.
Das ist die weitere Durchführung dieses Einwands. Was heißt denn schon 20% konsumieren? Den Reichtum der Welt. Soll ich mich jetzt dazu zählen? Es ist doch klar, dass das Verhältnis ein anderes ist, dass der Zugriff in der Tat auf Reichtümer dieser Welt und auf Reichtumsquellen Subjekte hat. Das sind erstens immer die Staaten. Da bin ich schon mal gar nicht dabei. Die gehen auf andere Staaten zu und machen mit ihnen aus, wenn du mit mir gut dastehen willst, dann öffne dich als Markt. Was haben Sie denn damit dann erreicht, wenn Sie den anderen Staat als Markt erreichen? Dann gilt grenzüberschreitend die Macht des Geldes, das bei Ihnen zu Hause ist. Wer hat sie? Wenn man das nicht dazu sagt, dann kommt dieses alberne Bild raus, dass ich den Hungerleidenden in Afrika die Hirse wegkaufe. Das macht doch nicht ich. Das machen die, die die Sachwalter des großen Geldes sind. Das sind die Unternehmen, die eine Kapitalgröße erreicht haben, dass bei ihnen tatsächlich die Geldmacht vorliegt, mit Geld auf Reichtum in aller Herren Länder zuzugreifen. Wenn man das nicht dazu sagt, stimmt das Ganze einfach nicht. So, das ist dieses Doppelstöckige. Solche Staaten wie Deutschland anerkennen andere Staaten und machen sofort zur Bedingung der Fortsetzung des Staatenverkehrs, dass die sich als Markt zu öffnen haben. Das ist die politische Tat. Handelsverträge und so ein Zeug gehören dazu. Und dann rückt sofort die ökonomische Tat derer nach, die in dieser kapitalistischen Produktionsweise, jetzt benutze ich doch mal einfach so ein Wort, das Kommando über alles einkaufen, verkaufen und produzieren haben, nämlich eben die kapitalkräftigen Unternehmen. Wenn man das nicht dazu sagt, ist es eine falsche Welt.
Aber es ist für die Kommandomacht nicht unerträglich, dass diese Werte, diese Werte so extrem gerade nach vorne getragen werden. Weil der Imperialismus hat sich ja schon immer rechtfertigen müssen. Man muss ja so ein bisschen gucken, dass noch gewählt wird. Auch in Vietnam wurde schon Freiheit verteidigt. Im Irak wurde die Uran-Connection mit Nigeria bekämpft. Es musste ja immer noch legitimiert und erklärt werden. Das ist ja nichts Neues. Das war ja im Vortrag auch gut behandelt. Aber jetzt haben wir ja gerade zum Beispiel Außenministerin eine, die es ja vielleicht eigentlich für die Kommandowirtschaft ein bisschen übertreibt. Die legt sich nämlich mit Staaten an, die uns eigentlich sozusagen, also unserer, dem deutschen Imperialismus, eigentlich nicht so richtig gut schmecken kann. Und da habe ich ein Problem damit, oder da hätte ich gerne was zu gehört, weil ich finde es nicht in einer einzigen Linie, weil Werte muss schon immer herhalten für jede Art von Schweinerei. Ist ja nichts Neues. Aber jetzt haben wir eine Situation, dass die Werte so hoch hängen, dass sie objektiv, also schon fast anti-imperialistisch sind, weil sie ja also den Imperialismus zumindest von hier meiner Meinung nach gerade schaden. Also was Frau Baerbock mit China, mit Russland macht, kann ja hier eigentlich auch ganz weit oben nicht gut ankommen. Wieso sitzt die immer?
Den Streit gibt es auch in Deutschland.
Ja.
Ich habe ihn am Anfang mal so, weil ich da nicht großartig drauf eingehen wollte, en passant zitiert. Es gibt in konservativen Politkreisen und in den Kreisen der Geschäftemacherei immer mal den lancierten Einwand, untergräbt das nicht deutsche Interessen? Und wenn Unternehmer sagen deutsche Interessen, dann meinen sie sich. Das gehört sich auch so. Die haben ja hier das Sagen. Also die lügen gar nicht. Die sind das Allgemeinwohl. So. Es gibt von denen diesen Einwand. Der Einwand trifft auch was. Der Einwand trifft Folgendes. Wenn staatliche Politik entscheidet, jetzt kommt sie zu dem Befund, dass ein anderer Souverän als solcher nicht mehr einfach tragbar ist. Dann macht Politik wirklich den Übergang zu dieser übergeordneten Ebene des Verhältnisses von Staatsgewalt zu Staatsgewalt als solcher. Und dann setzt sie den geschäftlichen Nutzen, den man aus dem Staatenverkehr hat, in die zweite Reihe. Erstmal in die zweite Reihe. Das ist so. Politik geht sogar so weit, wo sie einen anderen Staat zum Feind erklärt, wie Russland, setzt sie den geschäftlichen Verkehr mit diesem Staat vollständig außer Kraft und erklärt die Wirtschaftsbeziehungen, die man an der Stelle hatte, zur Waffe der Politik, zur Schädigung dieses Staates. Ja, das ist so. Also diesen zum Gegensatz auch manchmal werdenden Unterschied zwischen den Zuständigen für den ökonomischen Nutzen und den Zuständigen für die politische Macht, den gibt's. Was ich aber sagen wollte war, der ist in diesem System unvermeidlich. Der ist deswegen unvermeidlich, weil wenn die Politik auf der ganzen Welt sicherstellen will, dass die wertgeschätzten Souveräne auf der Welt dann, aber auch nur dann Anerkennung verdienen, wenn sie für jeden Benutzungsantrag offenstehendes Land sind, dann wächst ihr von Anfang an die Aufgabe zu, für dieses beanspruchte Recht anderen Souveränen als politische Gewalt auch gerade zu stehen. Dann ist der permanente Fortgang vom Benutzen anderer Staaten zum sie beaufsichtigen, zum sie reglementieren, zum in sie hineinregieren, eine in diesem Scheißsystem unvermeidliche Sache. Mit anderen Worten, Kapitalismus, jetzt mache ich es mal wieder schön plakativ, Kapitalismus ist ohne Imperialismus nicht zu haben.
Ein gutes Schlusswort.
Manchmal möchte man ja auch hier in dem Freude machen.
Ich hätte aber durchaus noch eine Frage.
Ja. Aber nicht wieder Argument.
Nein, bloß und Gültigkeit
des Arguments trennen.
Nicht sophistisches von meiner Seite.
Dann hältst du dir deine Philosophie-Seminar.
Genau. Ein guter Lacher ist vor. Auch nicht schlecht, ja. Also, du hast davon gesprochen, dass die Baerbock für die Rechtfertigung der Außenpolitik Deutschlands immer auf Menschenopfer in fremden Staaten hinweisen muss. Und dass sie das aber nur als Zitat macht und dass sie eigentlich um das Verhältnis zu den Staaten geht und die Menschenopfer bloß Zitat sind. Jetzt will ich mal wieder ein bisschen spitzfindig sein und behaupten, dass das bei dir nicht groß anders ist. Dass auch du die Menschenopfer als Zitate benutzt um dann sozusagen in stets variierenden Wiederholungen immer bloß wieder das allgemeine Verhältnis staatlicher Souveränität zueinander zu illustrieren. Und die Besonderheit der Staaten, über die hast du hier und da immer mal wieder locker und humorvoll hinweg improvisiert. Ich würde aber sagen, um mal wieder so ein paar plakative Ausdrücke in den Raum zu werfen, für die Kampfbedingungen der Arbeiterklasse macht es schon einen Unterschied, ob ich in einem Staat lebe, wo die Koalitionsfreiheit sozusagen als Rechtsgut dem Anspruch nach geschützt ist und wo ich sozusagen mich auch per Abwehrrecht gegen staatliche Willkür zur Wehr setzen kann. Ob es dann klappt, okay, ist nicht immer gewährleistet, aber ich habe erstmal diese Abwehrrechte erkämpft. Oder ob ich in einem Staat lebe, wo sozusagen die Willkür staatlicher Souveränität grassiert. Und ich würde doch mal behaupten, wenn unser Langfristziel ist, und ich sag mal, das ist das Langfristziel des Gegenstandpunkts, wenn es nicht bloß Zynismus sein soll, sozusagen den Kommunismus zu erreichen, dann habe ich mir doch auch die Frage zu stellen, was sind die Kampfbedingungen dafür und in welchem Staat sind sie in welcher Besonderheit gegeben? Und dann reicht es mir nicht aus, bloß immer über das allgemeine Verhältnis der Souveränität zu reden.
Dann mach doch mal einen Mineralspray. Du wirst ja auch nicht kriegen.
Ja, aber andere, das ist sozusagen ein geschenktes Argument.
Aber kann ich in jedem Staat so eine Veranstaltung machen?
Zum Beispiel. Das ist doch auch wieder Wohlfall. Das ist doch eine billige Abwahrschung eines Arguments.
Können wir wieder einen Lacher machen?
Geh doch mal ernsthaft auf die Frage ein.
Also was mir an deiner Art zu argumentieren gar nicht gefällt, ist dieses genauso wie. Genauso wie die Baerbock auf Opfer verweist. Ich habe übrigens gar nicht auf Opfer verwiesen. Ich habe ja auch nicht...
Du hast vom Scheißloch Afghanistan gesprochen.
Ja, das ist doch eins.
Ja, also, ja.
Hab ich doch recht. Das war aber ernstlich nicht tränenreich, was ich da gesagt habe.
Du hast auch von Unverschämtheiten gesprochen.
Auch das, ja. Nochmal. Das eine ist das eine Thema. Welche Rolle bei einer deutschen Außenpolitikerin diese, das fällt ja nicht nur mir auf, sondern manchen, die noch einigermaßen bei Trost sind, auch penetrante Erwähnung von Frauen und Kindern wirklich für ihre Politik hat. Das war das Thema. Jetzt kommst du mit einem ganz anderen Thema. Mit einem eigenartigen Thema. Du behauptest nämlich, dass sich die Staaten auf dieser Welt unterscheiden nach den Kampfbedingungen für Arbeiterklasse. Das sollen die Unterschiede zwischen den Staaten sein, da lache ich ja laut.
Ich habe nicht gesagt, dass
ich sage dir mal was ganz anderes. Vor welchem trostlosen Umstand du da stehst. Wenn sich Staaten unterscheiden, dann in der Frage des Erfolgs, des Benutzens von Kapitalismus für die Bewirtschaftung eines ganzen Landes und eines Volkes als Quelle der politischen Macht. Daran unterscheiden sich diese Staaten wirklich. Und da gibt es eben diese Handvoll von kapitalistischen Erfolgsstaaten. Das ist überhaupt nicht weltweit üblich. Die es glattweg dazu gebracht haben, mit ihrer politischen Regierung des Landes mehr oder weniger ihre ganzen Völker fürs kapitalistische Wachstum dienstbar zu machen. Die dafür gesorgt haben, dass es in ihnen gar kein anderes Auskommen für die Menschen gibt, als dass sie sich eben das Geld auf irgendeiner Funktionsstelle des kapitalistischen Wachstums verdienen. Die meisten bei Unternehmen, andere bei Dienstleistern und beim Staat. So, dazu haben es diese Staaten gebracht. In diesen Staaten gibt es nicht günstige Bedingungen zur Gegenwehr von Arbeiterklassen, sondern erstmal ganz viel Bedarf der Gegenwehr einer Arbeiterklasse. Da sind die Menschen nämlich, das ist wirklich nicht überall auf der Welt so, da sind sie nämlich als ganz freie Menschen in die Funktion degradiert, eine lohnabhängige Klasse zu sein. Und in dieser Funktion, eine lohnabhängige Klasse zu sein, haben sie glattweg lauter Notwendigkeiten, sich gegen die Konsequenzen dieses Auskommens zu wehren. Jetzt erzähl mir bitte nicht, das sei einfach in Deutschland.
Ja, das habe ich auch. Du regst dich ganz schön auf.
Ja.
Also.
Ich bin doch freundlich mit dir, wenn du mich mit Baerbock vergleichst. Das kommt immer woanders aus.
Hoffentlich bei einem Bier. Aber okay. Eine Gegenfrage. Du hast so einen philosophischen Begriff eben, Dialektik. Hat mich ganz schön irritiert, dass du auf solche Sophismen eingehst. Aber okay. Bei Marx ist der doppelt freie Lohnarbeiter genauso dialektisch gemeint, wie es klingt. Der sieht das nicht bloß als eine Last, sondern der sieht das auch als eine Befreiung gegenüber feudalen Verhältnissen.
Nein.
Doch, das sieht er genau. Und wenn du dir mal seine politischen, journalistischen Texte anschaust, dann hat er die Gemengelage auf dem Weltmarkt und die Verhältnisse der Staaten untereinander immer daraufhin betrachtet, wo sich die Bedingungen für einen erfolgreichen Kampf der Arbeiterklasse verbessern und wo sie sich verschlechtern. Und der Marx hat sogar so etwas Schändliches gesagt, wie es gibt eine zivilisierende Kraft des Kapitals, hat er gesagt. Und da möchte ich nochmal nachfragen.
Interessant, selektive Lektüre.
Ich kann noch ein paar andere Sachen zitieren, aber
ist auffällig.
Soll er kein Zitate
setzen. Ich muss dich auf einen wissenschaftlichen Fehler aufmerksam machen, nicht weil ich den Marx verteidige. Der Marx hat den Fehler nicht gemacht. Man bestimmt die Rolle einer Klasse in einem kapitalistischen System nicht durch den Vergleich einer anderen untergeordneten Klasse im Feudalismus. Das ist ein wissenschaftlicher Fehler. Da sagt man glattweg, ach, der freie Lohnarbeiter, der ist ja gar kein Leibeigener mehr. Lächerlich. Nein, hat er
nicht.
Er hat
auch einen Fortschrittsbegriff, weil er nämlich universelle Werte ernst genommen hat.
Ah, ja.
Ich möchte mal kurz was dazu sagen, was du ansprichst. Ich verstehe dich so, dass du, ohne das direkt auszusprechen, dafür plädierst, dass man nicht einfach so pauschal sich kritisch gegen den Wertediskurs des deutschen Imperialismus äußern kann, ohne gleichzeitig auch anzuerkennen, dass doch da etwas dran sei. Und zwar mit dem Untertext, insofern es ja Freiheiten ja immerhin bessere Bedingungen für den Kampf der Arbeiterklasse darstellen würde. Ist das, wenn ich dich richtig verstehe, wenn ich dich da missverstehe, ist es ein Fehler, der sehr weit verbreitet ist, meiner Auffassung, und der auch so alt ist wie der Erste Weltkrieg. Es ist fast schon ans Zynische grenzen, dass ausgerechnet die Leute, die sich im Gespräch mit zum Thema wie der Gegnerschaft zu diesem System, zur Gegnerschaft zur herrschenden Klasse, aufmachen und die Titel der herrschenden Klasse ernst nimmt und begutachtet nach dem, wie gut, mehr oder weniger gut sie für den eigenen Kampf gegen sie sein. Das hat was ans Absurde Grenzende, wenn man allen Ernstes meint, das Unterscheidende zwischen verschiedenen Figuren von Herrschaften, von Baerbock bis Lavrov, sei das, wie sie sich unterscheiden, nach dem, wie gut man als Kommunist bei ihnen was aufziehen könnte.
Das ist weit entfernt
von einem realen Urteil, sowohl über was eigentlich die tatsächliche Bedeutung dieser Freiheiten ist, die wir diskutiert haben, noch was das bedeutet, wenn sie als Berufungstitel des deutschen Imperialismus unterwegs sind.
Aber materiell macht es da doch schon einen gehörigen Unterschied, nicht wahr? Materiell also macht es dann doch
schon. Ich muss in dieser Frage auch einen entscheidenden Fehler, einen Fehler ums Ganze klar machen. Es ist das eine, wenn man meint, man möchte einen Klassenkampf organisieren, das wäre das eigene Anliegen. So was soll der Marx und der Engels und so ernstlich als Anliegen gehabt haben. Dass man sich dann vom Standpunkt dieses Anliegens aus anguckt, wie steht es denn um die Bedingungen meines Tuns. Dann macht man das um des Anliegens willen. Oder ob man so einen Scheiß macht wie du und Staaten nach Güteklassen unterscheiden will, wie leicht es die Arbeiterklassen da drin haben, einen Aufstand gegen diese Staaten zu machen. Das ist erstens eine Schweinerei, sowas zu machen, und zweitens sowas von lächerlich.
Aber ich verstehe nicht.
Als ob Staaten dafür da sind, es den Arbeitern leicht zu machen. Was denn das her?
Habe ich doch gar nicht behauptet. Das sind interessierte Missverständnisse. Also du willst allen Ernstes behaupten, es macht keinen materiellen Unterschied für die Agitationsbedingungen eines Kommunisten, ob er in Staaten, in einem Staat lebt, in dem auch durch die Arbeiterklasse Koalitionsrechte, Abwehrrechte und so weiter erkämpft wurde, oder in einem Staat, in dem das sagst du, ist egal.
Ich habe eine mittlerweile viele Jahre dauernde Erfahrung, die heißt, dass Leute, die davon überzeugt sind, sie hätten gute Bedingungen, kritisch zu sein, die letzten sind, die man zum Aufstand gegen den Laden bewegt.
Wunderbar. Jetzt gucken, wer bis ins Klatschen konnte, der ist aber sehr von sich selbst überzeugt.
Ja. Wahrscheinlich.
Der Gegenstandpunkt kriegt es offenbar gut hin.
Die Wiederholung seines philosophischen Gedankens von vorhin.
Ja.
Wenn du mal, es ist die Wiederholung des Gedankens von vorhin jetzt an einem Inhalt. Mir wird es erstmal reichen zu sagen, Lohnarbeiter haben einen Grund, was zu ändern. Aber du nimmst Grund zurück, ohne das dir selbst einzugestehen, wenn du sagst, was sind denn die Bedingungen dessen, dass ich den Grund verfolgen kann.
Also um einen Zweck zu realisieren, muss ich unter Bedingungen handeln. Das ist erstmal eine Trivialität.
Ach, was. Und dass du da mit der Trivialität kommst, dass man Lohnarbeiter sein muss, um eine Lohnarbeiter-Koalition zu gründen und so weiter, ist doch...
Du tust aber das gar nicht, was du sagst. Es ist nicht wahr, dass du vom Standpunkt eines gefassten praktischen Interesses dir anguckst, wie steht es denn um dessen Bedingungen. Du machst was anderes. Du machst einen Gütewettbewerb von Staaten und sagst, da gibt es gute Staaten, meine Güte, haben da die Arbeiterklasse Kampfbedingungen. Da erschlägst du übrigens, dass sie welche brauchen. Und andere, bei denen sei das anders. Da unterschlägst du übrigens, dass es viele Staaten auf der Welt gibt, wo es die Leute nicht mal zur Arbeiterklasse bringen, wo sie bloß ausgebeutet werden.
Naja, und dazu kann man auch noch setzen, dass, wie gerade eben schon richtig gesagt worden ist, seit dem Ersten Weltkrieg wir sowieso nicht von einem Kapitalismus reden können, wo man auf so kleinkarierte Nationalstaaten gucken kann, weil das Kapital sich schon zu der Zeit, als Lenin seine Bücher geschrieben hat, schon längst über die nationalen Grenzen verbreitet hatte. Wenn ich bin mir gar nicht mehr sicher, welches Buch das war. Aber, aber Lenin geht relativ gut darauf ein, dass der Punkt halt ist, Europa, wie auch schon gesagt, ist sozusagen gerade die Spitze. Es macht durchaus Sinn, dass wenn du gerade in deinem Land ein Riesenunternehmer bist, dass deine Nachbarn nicht komplett verheerende Proletarier sind, die bereit wären, für ihr Überleben auch eine Waffenlehre zu nehmen. Sondern heutzutage produzieren wir unseren ganzen Scheiß einfach woanders und importieren das Ganze einfach. Und deswegen haben wir in Europa einen immer wachsenden Dienstleistungssektor. Es ist zwar durchaus super, dass wir jetzt großartige Abwehrrechte haben, aber die Widersprüche innerhalb der einzelnen Nationalstaaten in Europa, auch wenn die jetzt wieder wachsen, sind durchaus durch diese Situation zurückgegangen. Das ist die ganze Idee des Imperialismus. Und da ist auch der Begriff auch groß geworden, sozusagen, mit Lenin. Und seitdem sprechen wir halt von einem global agierenden Kapitalismus und auch einem Verständnis, das halt über eine nationalstaatliche Wirtschaft des Proletariats geht, sondern wirklich, wenn man über das Proletariat reden möchte, dann muss man wirklich auch von einem globalen Proletariat reden und nicht sagen, ja, wenn du da vorne auf der Straße kämpfst, dann hast du eine bessere Bedingung, als wenn du neben der Polizeistation kämpfst, weil das ist auch nur Unsinn. So in Deutschland zum Beispiel sind die Widersprüche nicht ganz so krank wie, keine Ahnung, in Uganda oder in Mali, aber die ganzen Unternehmen, die in Mali oder Niger oder wo auch immer agieren und da auch die ganzen Leute bezahlen, die ganzen Politiker bezahlen, haben alle ihr Geld hier. Und deswegen, also es ist ein bisschen Unsinn, kann man schwer wegargumentieren, weil am Ende ist es wie gegen Wasser schlagen, so es kann auch einfach ausweichen. Aber es ist banal.
Also du musst mir nochmal erklären, warum das mit den Besonderheiten eigentlich total zu vernachlässigen ist.
Das kann ich dir mal erzählen. Pass auf, es sind lauter Argumente gefallen, wieso hierzulande man Gründe hätte, zum Beispiel gegen eine Außenpolitik oder gar eine wertegeleitete Außenpolitik zu sein. Dein Kommentar war, mag ja alles sein, aber wo ist dein Geltungsgrund? Da wurde gesagt, den gibt es nicht jenseits von dem Argument, weil das Argument ist das Argument, warum das so ist und warum man deshalb irgendwas machen sollte, wenn man sich dieses Interesse zu eigen führt. Dann gab es eine zweite Sorte von Argument, die heißt, gegen den Staat einfach zu sein, ist doch Unsinn, weil er ist ja eine mehr oder minder gute Bedingung für, von mir aus, für einen Aufstand. Beide Argumente nehmen das, oder beide Vorstellungen, die du da gebracht hast, bringen das fertig zu sagen, erstens, gegen den Staat kann man nichts haben, weil er eine Bedingung ist, und zweitens, das Argument ist wurscht, weil ja ein Bedingungsgrund fehlt. Jetzt hätte ich einen Bedingungsgrund und ich bin mal gespannt, was du antwortest. Der Bedingungsgrund heißt Bratwurst. Ja. Wenn jetzt die Frage kommt, wieso denn Bratwurst, dann möchtest du das Geltungsargument mit einem Argument stützen. Vorher haben die Argumente nicht genützt, da brauchst du unbedingt einen Geltungspunkt, ja, so eine Berechtigungsresponse. Und jetzt brauchst du wieder ein Argument. Ich rede nicht auf, dass du nichts weiter machst als die ganze Zeit die Kritik in Bedingungen und in Geltungsgründen, kurz um in Philosophie zu ersäufen.
Also es ist immer wohlfeil fürs eigene eingeschworene Publikum sozusagen Gags zu machen. Ja, die Bratwurst war ein guter Gag, okay. Aber, war es ein Gag. Also, nochmal, ich mache es vielleicht nochmal an einem Beispiel. Ja, ich kann es nicht ernst nehmen, weil es halt nur ein Gag war. Der Herr Köper hat davon gesprochen, dass in den Staatenverhältnissen zueinander in der Außenpolitik die Staaten sich aufwerfen als Ankläger, Richter und Vollstrecker. Also das, was sie sich im Inneren erlauben, eine Gewaltenteilung, gibt es nach außen nicht. Ich kann mich nicht dagegen wehren, dass ich da irgendwie so einen Unterton raushöre oder doch zumindest raushören müsste, dass Gewaltenteilung sozusagen ein Prinzip ist, das ein Mehr an Freiheiten ermöglicht als die staatliche Willkür. Sonst müsste man nicht im anklagenden Ton davon sprechen, dass jemand zugleich Ankläger, Richter und Vollstrecker ist. Wo ist denn dann das Problem daran?
Das ist ein Missverständnis.
Aber was ich bei dir überhaupt nicht verstehe, dass du eigentlich gar nicht, wenn du schon diese Wörter benutzt, Ankläger, Vollstrecker, dann hängt doch jetzt alles dran, wer klagt an, wer vollstreckt genau. Was, da müssen doch irgendwelche Zwecke vorkommen, die kommen bei dir gar nicht vor, sondern du sagst, du redest auch eigentlich gar nicht weder über Gewaltenteilung, noch redest du über das, was Jonas gesagt hat, dass jemand diese Rolle im Verhältnis der Staaten gegenüber einem anderen Staat beansprucht. Über all das reden wir nicht. Du redest nicht über die real existierenden Zwecke, sondern du sagst, du legst einen völlig anderen Maßstab an. Du legst den Maßstab an, Bedingungen für etwas, was du dir vorstellen könntest. So, also ich weiß nicht, was deine Vorstellungen sind, aber irgendwie sagst du, Bedingungen für eine Politik, die dir vorspielt, das wäre der Gesichtspunkt, den du an die Politik anlegst. Und das finde ich absurd. Da lebst du, die urteilst ja gar nicht die Politik nach den Zwecken, die sie hat, und versuchst herauszufinden, was die umtreibt. Das erscheint dir völlig gleichgültig, sondern du legst den Maßstab an, für einen Zweck, den du dir ausdenkst, der da deiner Meinung nach eine günstigere oder weniger günstige Bedingung gibt.
Also es ist ja völlig richtig, dass du das Subjekt einforderst. Aber wieso bist nicht du selbst auch ein Subjekt, sondern der Staat?
Wenn wir über den Staat reden, dann ist der das Subjekt. Hör doch mal auf mit solchen Sophistereien. Erstens, du hast behauptet, ich hätte behauptet, es wäre vollkommen irrelevant, dass es Unterschiede zwischen den Staaten gibt. Das ist nun wirklich Harthörigkeit. Ich habe heute Abend nur über Unterschiede zwischen den Staaten geredet. Was ich dir bestreite, ist, dass sich Staaten dadurch unterscheiden, dass das ein für den Unterschied von Staaten maßgebliche Bestimmung ist. Es gibt günstigere oder ungünstigere Kampfbedingungen für Arbeiterbewegungen. Das ist ein Unsinn. Es gibt immense Unterschiede zwischen Staaten. Aber nicht die. Zweitens, das mit der Gewaltenteilung. Es ist schon interessant, dass du sagst, du greifst eine Floskel von mir auf. Im Innern haben solche Staaten in der Regel eine Gewaltenteilung. Nach außen genehmigen sie sich von sowas nicht abhängig zu machen. Das greifst du auf. Und redest im nächsten Moment überhaupt nicht mehr darüber. Du fragst nicht, wofür ist denn diese scheiß Gewaltenteilung im Innern eines Staates da? Könnte ich dir in einer Viertelstunde was erzählen? Wofür ist denn die Nicht-Gewaltenteilung von Staaten im Umgang miteinander da? Das ist nämlich unrelativierte Souveränität, mit der sie auch über andere hergehen. Die lassen nichts über sich gelten. Könnten wir auch drüber reden. Aber du zitierst es nur, um zu sagen, also höre ich raus, was ich raushören will, dass man im Innern von Staaten, die eine Gewaltenteilung haben, besser dasteht mit seinen Anliegen, als in einem Staat, wo es diese Gewaltenteilung nicht gibt. Tut mir leid, wer so Scheuklappen hat, wer Sätze aus einem Vortrag überhaupt nur aufgreift, weil er die dritte Variante sucht, dass er so unterwegs ist. Er möchte die Staatenwelt nach Günstigkeiten für von ihm gebilligte Anliegen unterscheiden, die einen wertschätzen, die anderen nicht wertschätzen. Wer das tut, mit dem diskutiere ich ja gar nicht in Wahrheit. Du beziehst dich ja gar nicht auf mein Argument, ich habe es jetzt auf dein Argument gemacht. Das ist jetzt der dritte, aber auch der letzte Versuch, dir mal den logischen Fehler deiner Argumentation zu sagen. Vorsicht, gleich wirst du wieder gescholten, dass du klatscht und dass wir bösen Finger das bei dir angerichtet haben.